Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse und ein Happy Halloween. Und passend zu Halloween geht es auch heute um einen Horrorfilm zu Halloween und den kann ich natürlich nicht alleine besprechen. Ich brauche da quasi mein Ghostface. Hallo Thilo.
Hallo zusammen, ich freue mich mal wieder hier zu sein.
Ja.
Sag mal, magst du eigentlich den Begriff Schocktober?
Ich bin unschlüssig. Auf jeden Fall schreibe ich ihn falsch immer. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe gesagt, wieso hatte mein Tweet letztens, also hat der Hashtag nicht funktioniert, aber Schocktober, man schreibt es mit SCH und dann, also Schock, wirklich, ne? Und ich habe es immer SH geschrieben in letzter Zeit, da hat der Tweet nicht funktioniert.
So. Ich dachte, du hast immer Hunger gekriegt.
Naja. Nee, aber es soll ja so ein Hinweis darauf sein, es ist jetzt der Horrormonat gewesen, ne? Der Oktober, Halloween. Auf Halloween geht's zu.
Ich mag das ja. Also Erntedank fand ich ja nie so toll als Kind. Ne? Und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ist zwar nett, aber als die Amis dann um die Ecke kamen, und das war ja zu unserer Jugend, war das ja noch nicht so populär bei uns. Aber man hatte ja schon immer in den 80ern auch diese ganzen Serien und Filme, wo es immer mindestens neben einer Weihnachtsepisode auch eine Halloween-Episode gab. Mhm. Ne, wo es also darum ging, Kürbisse auszuhöhlen und Leute zu erschrecken und sich die verrücktesten Kostüme auszudenken. Und das fand ich als Kind immer schon besonders spannend an der Zeit.
Also für mich verbinde ich das unheimlich mit den Simpsons tatsächlich. Dieser Horror House of Three oder Three Horror House Folgen, die waren ja oft zu Beginn einer Staffel, weil die Staffelausstrahlung im Oktober meistens begann. Bei den Simpsons und so war es häufig in den ersten drei Folgen, eigentlich traditionell in jeder Staffel, ist so eine Halloween-Folge dabei, die halt so aus dem Kanon ist und so.
Genau.
Und die waren oft sehr,
sehr gut. Da haben sie immer richtig, mit allen Möglichkeiten des Animationsfilms haben sie quasi gebrochen und sind teilweise echt ziemlich brutal auch zu Werke gegangen, was so die Storys angeht.
Ja, die Atomexplosion, alle tot. Ne?
Richtig, genau. Und die Aliens, Kang und Kork.
Ja, Kodos. Ne? Denk immer dran, Kang und seine Schwester Kodos. Hallo. Das ist das Größte. Und seine Schwester Kodos.
Richtig.
Ja, aber ich mag Halloween auch. Und das ist die letzten Jahre tatsächlich bei uns ja so total losgegangen in Deutschland. Früher hat es nicht gegeben so richtig zu unserer Jugend. Aber ich sag mal, so die letzten 10, 15 Jahre ist das hier richtig eingeschlagen, dass wir hier, feiert ja kein Mensch mehr Erntedank. Weißt du, feiert Halloween und guckt Horrorfilme. Und dann gibt's groß die Abend, die ganzen Diskos sind schwarz gemacht, wenn sie es nicht eh schon sind, ne? Und dann kommst du rein, kommst du diesmal nur mit, wenn du das Messer musst und nicht versteckt, dann darfst du einmal mit offener Klinge rein, weißt du, in die örtliche Underground-Disco.
Und die Podcasts sprechen über Horrorfilme.
Und die Podcasts sprechen exzessiv über Horrorfilme und über ganz viele Horrorfilmreihen und landen da eigentlich immer in den 80ern tatsächlich, weil irgendwie alles Gute irgendwie aus den 80ern kam, die großen Killers, der Michael, der Jason, der Freddy, der Chucky, aber es gab tatsächlich auch nochmal was in den 90ern und um das mal zu erwähnen, da reden wir jetzt drüber, nämlich das ist der Film Scream, Schrei, aus dem Jahr 1996.
Damals die Zeit, wo man noch deutsche Untertitel zu Filmen hinzufügen musste, weil ja nicht jeder Scream versteht.
Richtig. Und der Film kam in den USA zu Weihnachten raus, 96, witzigerweise. Obwohl alle in der Produktion das damals sagten, das wäre kein gutes Datum, irgendwie kurz vor Weihnachten den Film rauszubringen. Aber die Weinsteins haben gesagt, doch, da läuft sonst kein anderer Horrorfilm. Da haben wir keine Konkurrenz. Da bringen wir den raus. Hat sich gelohnt. Der Film war ja irgendwie mit trotz 15, 16 Millionen Dollar Budget, hat er irgendwie 160 Millionen eingespielt. Bei uns hat man aber der Sache nicht ganz so vertraut. Der kam nämlich erst bei uns im Oktober 1997 raus. Und das erklärt auch die Kombination, in der ich den Film gesehen habe. Denn ich war damals tatsächlich im Kino in diesem Film und ich hatte ein Double Feature hier im örtlichen Kino mit, halte ich fest, Scream und.
Ja, ich auch.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ah.
War es bei mir?
Nee, bei mir war es anders.
Okay, was war es bei dir?
Aber ich eine ähnliche Geschichte. Also ich habe Scream tatsächlich nicht bei der Kinopremiere damals mitgenommen, sondern bei mir fiel das in die Studienzeit rein. Also ich war gerade im zweiten Semester und ich habe ja audiovisuelle Medien studiert. Das heißt, ich war natürlich ultra aware von allen Dingen, die irgendwie gerade im Kino so nach oben schwappten. Und besonders als Fan des amerikanischen Kinos ist mir natürlich auch Wes Craven als Regisseur schon über viele Jahre ein Begriff gewesen. Mhm. Und wenn man ihn dann kombiniert wieder mit einer Cast aus sehr vielen attraktiven jungen Schauspielern, ja, dann kann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich den zweiten Teil erst auch in einem Double Feature gesehen. Mhm. Umgekehrt nehme ich den ersten mit dem zweiten zusammen.
Okay.
Und das muss irgendwann im Frühjahr 98 gewesen sein.
Ja, das wird bei mir auch gewesen sein. Also es war, ich glaube nicht, dass ich den im Oktober gesehen habe, als der bei uns hier gestartet ist, ja, 97, ja. Weil es war auf jeden Fall warm draußen, das weiß ich noch, weil ich bin tatsächlich mit meinem Bruder in die Stadt gegangen. Wir sind zu Fuß in die Stadt gegangen, haben diese beiden Filme hintereinander im Kino geguckt und sind danach zu Fuß nach Hause. Da kann ich mich total noch dran erinnern. Und ich würde es jetzt auf Frühjahr 98 eher verorten, weil es so ein, ja, es war auf jeden Fall einige Zeit zwischen dem Kinostart schon vergangen. War für mich auch ein bisschen eine Überraschung, der Film. Und die Filme, diese Art von Filmen habe ich sowieso immer geliebt. Slasher und Horrorfilme, was liegt bei uns in der Familie? Weißt du, meine Mutter hat schon diese Filme, hat schon gesagt, hier Junge, ne, hier ist der Freddy, das ist der Gregor, Gregor Freddy, Freddy Gregor halt, ne? Sinngemäß, nicht so wirklich. Aber sie hat da schon immer eine Affinität zu und deshalb war das bei uns Horrorfilme, als man dann so ein gewisses Alter hatte, ne, war das dann durchaus. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, wo ich zum ersten Mal Akte X gesehen habe noch. Hm, oder ja. Im Freitag Friedhof der Kuscheltiere noch so hinterm Sofa. Aber ich habe auch.
Ja, das Interessante ist ja, bei diesen beiden Filmen, die du erwähnt hast, nämlich Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dass Kevin Williamson, also der Drehbuchautor, dem wir ja dieses Werk quasi verdanken müssen, der hatte das Screenplay zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, quasi schon in der Schublade liegen. Mhm. Und aufgrund des großen Erfolgs von Scream war Columbia Pictures dann direkt bereit, da die nochmal 20 Millionen oder sowas in die Produktion zu stecken. Und deswegen kam der auch so schnell raus. Genauso wie auch die Fortsetzung von Scream innerhalb von einem Jahr produziert wurde. Genau. Also das sind so Dinge, die kennt man heutzutage nur von Disney Plus. Stimmt. Die mit Fortsetzungen raushauen, dass die immer nur ein Jahr brauchen. Aber in der Filmbranche war das auch damals nicht gang und gäbe, dass man so schnell Sequels produziert hat. Ja, das geht auch nur, weil sehr, sehr viel vor Ort gedreht wird.
Ja, richtig. Aber in den 80ern waren ja die Horrorfilme waren ja auch jährliche Sachen. Na, also die Freddy-Filme kamen ja auch jedes Jahr raus. Die sind ja einfach laufend schon fast wie eine Serie produziert worden. Und bei den Freitag der 13. Filmen war es ja auch lange so halt. Ne? Die waren halt auch einfacher und günstiger auch zu produzieren als jetzt ein großer Actionfilm oder so halt. Ne? Und
das stimmt, ne? Aber trotzdem war es ja damals alles noch ein bisschen schwieriger, weil du hast ja noch auf analogen Film gedreht. Ne?
Und ja, ja, klar.
Das musste erst alles entwickelt werden. Dann hast du ja auch noch analog geschnitten an so großen Moviola-Schneideplätzen, wo halt dann die Filmrollen aufgedreht wurden. Das war halt alles noch nicht so digitalisiert, wie wir das jetzt seit 20 Jahren irgendwie auch Peter Jackson mit den Herr-der-Ringe-Filmen oder George Lucas mit den Star-Wars-Prequels verdanken.
Genau.
Da lief das alles noch ein bisschen schwerfälliger, sagen wir so.
Ja, ja, klar. Aber es war für mich ein perfektes Double tatsächlich. Also ich kann mich heute noch an diesen Kinobesuch halt total erinnern, dass wir oben gesessen haben in einem sehr leeren Kino tatsächlich und auch oben auf der Balustrade und Popcorn gefuttert haben und da waren die Filme halt ideal, die so eine gewisse Selbstreferenzialität zum Thema Kino halt auch haben und da waren die einfach wirklich, wirklich ideal und das Double brachte mich dann natürlich auch zu meiner großen Liebe für Sarah Michelle Gellar. Ich weiß, sie war erst in Scream 2 dabei, aber dafür konnte ich sie schon mal in ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, an Himmel. Tatsächlich.
Das stimmt. Und da hat sie, glaube ich, auch ihren Mann kennengelernt, ja, oder? Den Freddy Prinze Jr.
Die sind heute noch zusammen, sage ich dir. Immer noch. Richtig, ja. Das ist selten, gerade bei Hollywood-Ehen.
Ja, ein tolles Beispiel für ein Celebrity-Couple.
Ja, ja.
Und er, ich glaube, er schreibt mittlerweile Kochbücher,
ja,
ziemlich erfolgreich.
Ja, ja, der macht, also als Schauspieler, ganz ehrlich, habe ich den seit den Scooby-Doo-Filmen nicht mehr so wahrgenommen. Nee, gar nicht wahr. Er hat, glaube ich, in Boston Legal hat er in der Anwaltsserie mit William Shatner und James Spader hat er mal einen Sohn von William Shatner gespielt, Danny Crane, meine ich.
Das mag sein, ja. Ich kenne ihn halt aus der Star-Wars-Ecke, weil da hat er nämlich in der Serie Rebels den Kanan, also ein Jedi quasi synchronisiert über 4 Jahre hinweg. Von daher ist er kein Unbekannter bei uns.
Naja, auf jeden Fall, bei Scream war es ja so, dass der Kevin Williams, den du schon erwähnt hast, der hat das Drehbuch geschrieben und auch in sehr, sehr kurzer Zeit, man sagt innerhalb von ein paar Tagen. Und dann hat er auch schon Interessenten an diesem Skript und das waren unter anderem die Weinsteins halt, ne, buh, ne, und unter anderem der Oliver Stone. Und er hat es tatsächlich an die Weinsteins verkauft, buh, weil die ja etwas weniger, zwar etwas weniger Geld bezahlt haben als Oliver Stone, aber im Gegensatz zu Herrn Stone, die den Ruf hatten, wahrscheinlich den Film auch zu machen. Das war wohl bei Oliver Stone nicht so einfach.
Also ich hab tatsächlich ein Interview gelesen mit Wes Craven, wo er das beschreibt. Also das muss wohl ziemlich extrem gewesen sein, weil dieses Drehbuch an sich, in Anführungszeichen, ja, es wurde von ziemlich vielen Leuten als das perfekte Thriller-Drehbuch angesehen. Mhm. Und deswegen entstand innerhalb von wenigen Tagen, wenn man dem Glauben schenken darf, eine Art ein Krieg zwischen mehreren Bietern. Und da hast du absolut recht. Er hat sich dann am Ende nicht für den größten Zuschlag, sondern er hat sich eben tatsächlich dann für die Weinsteins Boo entschieden.
Boo.
Aber ja, man muss dann auch sagen, am Ende des Tages hieß das Ding ja auch zuerst Scary Movie. Und ich glaube, Bob Weinstein kam dann auf die Idee, das ganze Scream zu nennen. Und heutzutage ist es ja quasi nicht mehr zu trennen, diesen Namen. Also ne, der passt ja halt wie die Faust aufs Auge zu diesem Film.
Ja.
Es ist genauso ikonografisch wie das Plakat, ne, mit dem weißen Gesicht und der Hand vor dem Mund. Mhm. Das sind so Dinge, die bleiben.
Definitiv. Witzigerweise ist ja die Parodiereihe, die dann damit startete, aus dem Jahr 2000, hieß ja dann Scary Movie. Und gerade Scary Movie ist ja eine große Persiflage halt von Scream. Ne, so schließt sich der Kreis. Ich hatte aber heute beim nochmaligen Rewatch von Scream so oft die Szenen von Scary Movie im Kopf, dass das eine unfreiwillige Komik halt mittlerweile erzeugt. Ja, ja. Ne? Weil ich dann dachte, oh mein Gott, als sie am Anfang wegrennt und ihre Eltern, dann dachte ich so, ja, weißt du, es ist schlimm, wenn die Parodie.
Es gab übrigens auch ein Gerichtsverfahren, was angestrengt wurde gegen Dimension Films, die Scream produziert haben, weil Sony Pictures nämlich in den 90ern, in den frühen 90ern einen Film, der Screamers hieß, produziert hatte.
Ja, mit Peter Weller,
und,
ne?
Genau, und man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, sodass dann auch der Name für die zukünftigen Sequels benutzt werden durfte.
Und ich kann sagen, das, was man außergerichtlich verdient hat an diesem Prozess, war wahrscheinlich das, was man am meisten eingespielt hat bei Screamers. Der ist ein solider B-Horror-Sci-Fi-Film aus den 90ern mit Peter Weller. Der ist okay, sich den mal anzusehen. Ist auch ein bisschen aufwendiger, als der Film vom Plot hergibt, aber ist halt, also das war wahrscheinlich das meiste Geld, was die damit gemacht haben. Ne?
Genau, die wollten wahrscheinlich nur auf den Zug der Popularität aufspringen und dachten sich, ja, das bringt gute Presse, da können wir noch ein paar Dollars abgreifen. Ja,
weißt du, das sind so das Leute, weißt du, die auf Erfolg von anderen Sachen aufspringen, weißt du, die werden nie so fest und flauschige Typen sein wie wir beide, weißt du? Weißt du, das verstehe ich immer nicht, weißt du, was die, naja. Auf jeden Fall, der gute Kevin Williamson, der das Drehbuch geschrieben hat, der hatte, das ist ja das Mastermind hinter der ganzen Geschichte, weil er halt das Drehbuch geschrieben hat und nicht wie oft in anderen Filmen aus dieser Ära, dass da 95.000 Autoren dran geschrieben haben, sondern das ist wirklich seins. Aber in meinem Kopf ist das immer Wes Craven's Scream. Und jetzt bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie geil der das auch mehrfach abgelehnt hat, überhaupt zu machen. Und die Regie mehrfach abgelehnt hat und gesagt hat, nö, so eine Art Film will er eigentlich gar nicht mehr machen und er will anderes Zeug machen und so. Und dass er das wirklich zweimal abgelehnt hatte und dann, als ihn laut Lore, also laut der, was ich gelesen habe, ihn ein 12-jähriger Junge überzeugt hatte, der ihm gesagt hat, mach doch mal wieder einen guten Film.
Richtig, genau. Und damit meinte er halt, dass seine blutleeren Filme aus Anfang der 90er, dass die halt einfach nicht mehr die Zielgruppe auch angesprochen haben, mit denen Wes Craven in den 70ern und 80ern mal groß geworden ist. Ne? Also das Last House on the Left, so ein ganz, ganz krasser früher Slasher von ihm. Dann genau, und natürlich Nightmare on Elm Street, der Urvater oder einer der Urväter des Slasher-Kinos in den 80ern, der dann leider, das hatten wir ja auch schon mal in der privaten Konversation, der dann leider immer weiter verwässert wurde.
Ja, das ist richtig.
Aber halt schon zeigte, wie man Humor mit Spannung verbinden kann.
Aber ist es nicht witzig, dass ein 12-jähriger Junge das ihn so ein bisschen da reingetrieben hat, weil der die Filme hätte zu dem Alter sehen dürfen. Gut, ich weiß, es ist illusorisch. Ich habe ja, also war ja auch manchmal jünger, bevor ich was gesehen habe. Das war halt so. Aber ein 12-jähriger Junge ist schon hart, tatsächlich. Dreh doch mal wieder was Vernünftiges, Typ. Ne? Und das hat ihn da wohl ein bisschen mit beeinflusst. Und natürlich das hervorragende Skript. Er hat danach auch durchgesetzt, dass der Film nicht in Kanada gedreht wurde, wie die Produktionsfirma wollte, aus Kostengründen, obwohl der Film mit 15 Millionen ja ein ordentliches Budget hatte. Er wollte, dass der Film aber in Kalifornien gedreht wird. Klar, die kleine Stadt Woodsbury ist eine fiktive Stadt, aber er wollte halt, dass es in Amerika gedreht wird, um halt diesen amerikanischen Flair zu haben, was in den 90ern sicher schwer war, weil Kanada, glaube ich, nur noch in den 90ern Amerika gedoubelt hat, im Fernsehen zumindest.
Richtig. Ja, ja, und das hat die ganze Produktion 3 Millionen Dollar teurer gemacht. Und er hat halt wirklich sein Cloud, wie man im Amerikanischen sagen würde, also seine Reputation in die Waagschale geworfen, um das umzusetzen. Und ich finde, man sieht es.
Ja.
Also jedes von diesen Sets, also diese Häuser, die da vorkommen, ja, ist alles so in Marin County, also so um die Region von nördlich von San Francisco gedreht worden. Ob das jetzt Petaluma ist oder Santa Rosa, das sind alles wunderschöne Häuser, wo du immer denkst, boah, die stehen ja bestimmt seit 30, 40 Jahren. Und manche von denen, die waren halt echt nur 2-3 Jahre alt. Aber das gibt diesem Film halt so, ne, diese Verankerung in der Realität. Und das macht Spaß.
Ja, aber ist es nicht faszinierend, dass das Studio gesagt hat, okay, er hat ja wirklich mit Ausstieg gedroht, wenn es nicht in den USA gedreht wird, ne? Und das war halt irgendwie 1 Million oder so, halt auf jeden Fall teurer, die Produktion in den USA, allein nur der Ort. Und dann wurde wohl auf der hohen Ebene entschieden, dass man gesagt hat, sein Name ist es uns wert. Diese Millionen quasi.
Richtig, genau,
ne?
Dass man, dass also die Weinsteins werden das gewesen sein.
Ja, ich versuche die einfach nur so zu vergessen, so ein bisschen.
Okay, Dimension-Films.
Dimension-Films und ich wollte nicht immer buhen, weißt du? Eher huhen. Ne? Nein, und das finde ich total faszinierend, dass man durchaus gesagt hat, hey, uns ist der Regisseur durchaus das alleine abseits seiner Gage wert, dass wir ihn auch als Werbeikone haben, was auch zeigt, was Wes Craven, was da sein Name für einen Klang so in dieser potenziellen Zielgruppe für diesen Film hatte.
Ein Name wie Silberklang.
Wes Craven ist ja auch ein super Name.
Also Wes Craven. Ja, und der Typ, sagen wir es mal so, im Horrorgenre ist es häufig so, insbesondere bei den Slashern, dass es interessante Konzepte gibt, die hinter diesen Filmen stehen, aber häufig ist die Umsetzung doch bisweilen etwas holprig. Und Wes Craven hat es, wie ich finde, also er ist genau der Richtige, um den Slasher, der ja damals in den Mitte der 90er quasi auf dem Abstellgleis war. Also keiner wollte mehr Freddy Krueger, Jason Voorhees oder Chucky die Mörderpuppe sehen. Das waren alles nur noch Direct-to-DVD-Produktionen, wenn denn mal eine rauskam. Er hat quasi im Alleingang mit Kevin Williamson dafür gesorgt, dass dieses ganze Genre, dieses Subgenre, wieder mit Leben erfüllt wurde. Und die ganzen Filme, wie wir sie auch gerade schon erwähnt haben, also ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast, und dann gab es noch Urban Legend und alle möglichen anderen Rip-Offs, die teilweise dann wirklich unterirdisch waren. Aber die sind alle quasi aus den Löchern gekrochen und auch so Filmemacher wie Eli Roth oder sowas, ne, die finanzieren. Also der Hostelmacher und Cabin Fever sind so seine großen Werke, in Anführungszeichen. Der referenziert auch immer Scream als den Beginn der Renaissance dieses Slasher-Genres.
Genau, und vor allem auch dieses Selbstreferenzielle, was man da reingeguckt hat, ne? Dass man auf sich selbst und auf das dieses Genre des Horrorfilms halt auch referenziert und diese Regeln, die aufgestellt wurden, wo jeder, der sie gehört hat, gedacht hat, ja klar, so ist das, ne? In den Filmen passiert das, ne? Und das war halt so ein bisschen neu, das war noch nicht vierte Wand, aber es war schon so ein bisschen in dieser Richtung. Und was ich auch.
Genau, man hat den Zuschauer trotzdem schon mit ins Boot geholt.
Ja, ne? Genau. Weil
wenn sozusagen, das sieht man ja auch in dieser Eröffnungsszene mit Drew Barrymore wunderbar. Sie zitiert oder sie kriegt ja dieses Quiz von dem Killer am Telefon und muss dann quasi aus ihrem Filmwissen schöpfen, um diese Fragen zu beantworten. Ne? Und du hast im Hintergrund immer diesen bläulich drohend leuchtenden Fernseher, der den Zuschauer sozusagen zeigt, okay, auf der einen Seite seht ihr hier quasi einen Film, ne? Und auf der anderen Seite geht es aber hier, spreche ich auch zu den Filmnerds und den Leuten, die halt das Genre gut finden.
Das ist ja später wird das ja durch Randy auf die Höhe getrieben, wenn er dann Halloween guckt und dann immer wieder sagt, Mensch, hinter dir, während der Killer hinter ihm ist, ne, und er während er quasi Jamie Lee Curtis anschreit, dass sie doch darauf achten sollte, hinter ihr ist der Killer, während Ghostface hinter ihm ist, während der Kameramann und Gail ihn wiederum auf dem Überwachungsvideo sehen, ne, also genau, dreh dich um, das ist ja dreifach, das ist die einzige Beteiligte war Jamie Lee Curtis im Prinzip, weil das abgedreht gewesen ist. Nein, aber da du es gerade erwähnt hast, Drew Barrymore, das ist auch interessant. Sie war mit einer der Gründer, sie war eigentlich für die Rolle der Sidney Prescott gecastet worden und war ja ein großer Name. Ne? Hat auch da schon eine lange Karriere hinter sich und war halt, man hat gesagt, Drew Barrymore für die Hauptrolle, er ist ja super. Und das war auch mit einer der Gründe, warum Wes Craven den Film auch machen wollte. Einer der Gründe mit. Dann aber sprang sie ab und sagte, nee, sie möchte doch nicht die Hauptrolle machen, aber sie möchte einfach, sie könnte doch in der Eröffnungsszene dabei sein. Hier Casey Becker. Casey Becker könnte sie spielen, das erste Mordopfer, also quasi die ikonische Szene, mit der der Film startet und die den Ton für diesen Film auch setzt. Dann ist sie nur ein paar Minuten dabei, hatte irgendwie 5 Drehtage, ne, im April 1996, 15. bis 20. April. Siehst du, ich hab's gelesen, ich hab's recherchiert.
Wow.
Da hatte sie 5 Drehtage tatsächlich vorbereitet. Ne, und hat tatsächlich Wes Craven sogar überzeugt davon, dass das eine gute Idee wäre, weil die Leute werden davon ausgehen, dass ich der Star von dem Film bin. Und das bin ich halt nicht. Und dann sterbe ich zu Beginn, dann ist das so ein Schock halt. Und das war auch, das war auch clever und hat auch genau gepasst. Ich finde sie gut in dieser Rolle.
Das ist, ist wieder so unwissenderweise wird das natürlich alles immer Wes Craven zugeschrieben.
Ja, ja.
In vielen Kritiken, aber wie du schon beschrieben hast, es war eben tatsächlich ihre Idee und Wes Craven, der gibt das auch zu. Das Einzige, was mir an dieser genialen Eröffnungssequenz, und die ist wirklich brillant, muss man ganz klar sagen, weil sie halt den Horror spürbar macht und den Spaß sozusagen am Zuschauen auch herauskitzelt. Ne? Und wenn dann am Ende in dieser Szene ihre Eltern auftauchen und man denkt dann, naja, vielleicht schafft sie es ja doch noch, ne, und sie dann wenige Meter vor der Veranda dann niedergestochen wird, während ihre Eltern halt verzweifelt schon das Haus durchsuchen. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich brillantes Filmemachen, weil es so viel Doppelbödigkeit und so viel Ängste auch antippt. Ja. Da kann man echt wirklich nur den Hut vorziehen. Also ganz toll. Und weißt du, wer die Inspiration für ihre Perücke war?
Michael Myers. William Shatner? Nee. War es irgendeine Phase bei William Shatner?
Nein, Julia Roberts in Pretty Woman.
Echt?
Die trägt auch so eine blonde Prinz-Eisenherz-Perücke.
Aber nicht durchgängig, ne? Nicht durchgängig, sondern nur,
aber am Anfang halt.
Wenn sie auf Schicht ist quasi.
Richtig, ja. Und das fand ich halt so lustig, weil mich hat diese Frisur immer gestört.
Ach, guck an, das ist ja, ist es dieselbe Perücke auch?
Das weiß ich nicht. Nee, das nicht. Aber sie ist auf jeden Fall deutlich inspiriert.
Timo, kannst du das kurz mal eruieren für mich, ob das dieselbe Perücke ist? Also kannst du mal nachrecherchieren. Das ist ja cool. Nee, aber da passt wirklich alles. Dieser Anruf und gerade auch da die deutsche Synchronisation, die Stimme von Kai Teschner, der die Stimme von Ghostface bei den Calls ist quasi. Das ist einfach so geil, wie sich dieser Call hochschaukelt, ne, mit so, ja, was machst du heute Abend? Ach ja, wollen Filme gucken und hast du einen Freund? Nee, ich hab keinen Freund und so. Und was dann halt in diese Bedrohung und die Stimmt, er wird immer bedrohlicher und zudringlicher und versuche heutzutage meinen Festnetzanschluss zu finden, ne, wo einer anrufen könnte. Der würde wahrscheinlich ziemlich mal Faxe anrufen oder so. Oder, gut, heute wären es Handys und so. War ja da auch schon mit Handy, aber trotz alledem, diese Fragen, sind ja diese Fragen nach Horrorfilmen. Und ich hatte jetzt beim Rewatch, ich hatte ihn wirklich eine Weile nicht mehr gesehen, ist mir dann eingefallen, ach, so ein großer Anteil sind diese Horrorfilmfragen gar nicht. Also das wird ja zweimal gemacht im Prinzip, aber das ist dann, ne, wer war der Killer? Und das ist ja sehr auf einem sehr lowen Niveau halt, ne? Wer ist der Killer in Halloween? Michael Myers. Ne, da hat sie sich ein bisschen zu sehr geziert, muss ich sagen. Weil dann kommt die Frage mit Freitag der 13. und so, Jason. Und schon ich damals als Horrorfilm-Ikonen-Fan wusste, nee, das stimmt doch gar nicht. Im ersten war es doch Mama. Ne?
Richtig.
Da war es die Mutter.
Ja, aber wie gesagt, das soll halt auch so ein bisschen, ne, also einfach nur den Zuschauer ansprechen und den Geek so ein bisschen anködern. Weil dieser Film ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, auch voll mit Halloween-Zitaten, weil Halloween einer der liebsten Filme von Kevin Williamson ist.
Ja, also und so. Ja, und diese Fragerei nach irgendwelchen Sachen, das ist dann in den späteren Scream-Filmen. Es gab ja noch vier Kinofortsetzungen, der letzte ist ja aus diesem Jahr. Für mich sind die alle schlechter gewesen. Also zum Teil richtig schlecht. Also ich finde den zweiten noch okay, aber dafür ist das Ende doof. Den dritten kann ich mir überhaupt nicht erinnern. Fünften habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und ich habe auch die Scream-Serie nicht wirklich gesehen. Das kann ich gleich schon mal vorab sagen.
No? Ja. Übrigens, um auf die Eröffnungssequenz nochmal zurückzukommen. Mhm. Wenn ihre Eltern die Verandatür wieder öffnen und raustreten, dann sagt ihr Vater zu der Mutter von Drew Barrymores Charakter, geh zu den McKenzies und hol Hilfe oder sowas.
Ja.
Und die McKenzies sind auch, ne, das ist quasi das zweite Zitat aus Halloween weil auch dort gibt es diese Szene, wo Jamie Lee Curtis zwei ihrer Mit-Teenies, glaube ich, empfiehlt, zu den McKenzies zu gehen. Also, ne? Und so sind diese ganzen Dinge halt so in den Film eingebaut. Aber das war eine ganz krasse Nummer, bei der Wes Craven nämlich mehrfach vor der Zensurbehörde der USA, der MPAA, vorstellig werden musste, weil nämlich insbesondere die Art, wie Drew Barrymore auf der Schaukel drapiert wurde mit heraushängenden Eingeweiden und stranguliert, das hat den Sittenwächtern nicht besonders gut gefallen. Und deswegen musste er am Ende, was hat er geschrieben, jeden zweiten Frame aus dieser Kamerafahrt herausschneiden, damit es nicht allzu intensiv wurde.
Ja, das ist an dem Film an einigen Stellen auch so. Also wie genauso viele Schnitte, wie es im Film gibt, hatte der Film im Laufe seiner Karriere auch durchgemacht, weil es so viele Versionen auch davon gab, mit 16er Version, 18er Version, dann indiziert, dann, wie wir das heute wissen, früher heilig, morgen frevlich, übermorgen blanker Hohn. Nee, heute heilig, morgen frevlich, übermorgen blanker Hohn. Das war's, genau. Ist das da auch so gewesen? Der war mal indiziert, ne? Und dann irgendwann hat man die Indizierung aufgehoben, dann war ab 18 und pipapo. Wie es im Laufe der Zeit sich das entwickelt, dann wurden aus den Fernsehversionen wurden Sätze zum Teil sogar rausgeschnitten. Witzigerweise, weil das auch in dem Film wird sogar das als Metaebene erzählt, Loomis, Billy Loomis, übrigens, wer sagt, Billy Loomis, Loomis, der Name sagt mir doch auch was, ein gewisser Michael Meyer kann da ein Lied von singen, was den Namen Loomis angeht, wenn er singen könnte, der erzählt ja auch, dass er der Exorzist im Fernsehen gesehen hat und die guten Stellen sind alle rausgeschnitten. Damals in den Fernsehausstrahlungen von Scream hat man sogar Sätze rausgeschnitten, den Satz, den ich immer so toll fand, war, gib nicht den Film die Schuld, Filme machen keine Psychopathen, Filme machen Psychopathen nur kreativer. Aber sogar der war rausgeschnitten in TV. Das ist so ein Meta-Ding, dass sie das im Film selbstreferenziell auch erwähnen halt, ne?
Ja. Diese 16er-Variante und 18er-Variante, ich weiß noch genau, als die ersten DVDs erschienen, war das immer, ne, die Holy Grail-Geschichte, wenn man dann aus Großbritannien oder sonst woher aus den USA eine DVD ergattern konnte, die dann ungeschnitten war, weil in Deutschland, ne, war das halt gang und gäbe, einfach in den 80er, 90ern, nicht nur für Fernsehausstrahlungen, sondern halt auch für tatsächliche Veröffentlichungen auf dem Ladentisch sozusagen auch hier die Schere anzusetzen. Und naja, gut. In gewisser Weise, ne, kann man sowas immer nachvollziehen, wenn es um Jugendschutz geht, aber manchmal ist es dann, wenn du, wie du schon beschrieben hast, wenn es um einzelne Sätze geht, ist die Gefahr, glaube ich, dass das jemals als Imitation nimmt, ist ziemlich gering. Aber wie gesagt, leider hat ja auch dieser Film Imitationen nicht nur kreativer Natur im Kino hervorgebracht, sondern er hat eben auch diverse Teenager dazu verleitet, im späteren Morde zu begehen. Und das war natürlich keine gute Promo für weitere Filme. Aber gut, das ist halt immer der Fall.
Wie war das? Die Copycat-Morde irgendwie, so hießen die, glaube ich. Ne?
Genau.
Mit so dass Sätze rausgeschnitten worden hatten wir zum Beispiel auch bei Starship Troopers. Da war dieser Satz mit, was ist los mit euch, ihr Hunde, wollt ihr etwa ewig leben und so. Der war ja auch lange aus Fernsehausstrahlung mal so raus halt. Ne? Ja, auf jeden Fall noch zu der eigentlichen Hauptfigur, Sidney Preston, die wird von Neve Campbell gespielt. Sidney Prescott? Doch, Prescott, genau. Was habe ich denn gesagt? Habe ich nicht Prescott
Preston.
Gesagt? Preston, oh Gott. Sidney Prescott. Die wird von Neve Campbell gespielt, die noch ein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit, und die gar nicht war. Sie hatte schon Party of Five gemacht, was rede ich denn da? Sie war ja schon in Party of Five Hauptdarstellerin gewesen, die lief nur nicht so lange. Die spielt die Rolle. Courtney Cox, Gail Weathers. Courtney Cox kannte man zu der Zeit schon aus Friends, ne? Die lief da, glaube ich, so zweite Staffel ungefähr. David Arquette und Skeet Ulrich und Matthew Leland waren alle so mehr oder weniger noch relativ unbeleckte Blätter, ne? Für die einzelnen Rollen.
Also David Arquette war ja ein Stand-Up-Comedian. Also der war auf der Comedy-Szene, glaube ich, schon relativ bekannt. Ich meine auch sogar, dass er ein Saturday Night Live Alumni auch ist. Das größte Problem bei der Besetzung hatte, glaube ich, tatsächlich die Schauspielerin der Gail Weathers, Courtney Cox, weil sie nämlich die Studioleitung von Dimension Films überzeugen musste, dass sie in einer sehr negativen, bitchy Rolle auch eine gute Performance abliefern würde, weil man sie eben nur als die eine von den netten Freundinnen aus Friends kannte, die zu dem Zeitpunkt halt ein weltweites Phänomen schon waren. Also zweite, dritte Staffel, ne, da ging das ja richtig durch die Decke damals. die Serie, die von 93, glaube ich, bis 2003 produziert wurde. Mhm. Und 96, als der Film quasi gedreht wurde, war sie schon ein richtiger Star, aber sie wollte halt unbedingt diese Rolle. Und sie war halt auch nicht die Einzige. Ne? Also in diesem Casting-Prozess waren ja auch noch viele andere beteiligt. Am interessantesten fand ich, dass Molly Ringwald wohl auch mal in der langen Linie an Bewerbern für die Hauptfigur mal war.
Ach, ist die nicht noch im Nachsitzen im Breakfast Club?
Genau.
Weil sie vom Nachsitzen endlich rausgekommen.
Ja, also ganz witzig.
Ich hatte bei
so als Überlegung.
Ich hatte bei Courtney Cox noch gelesen, dass sogar ihr Manager dagegen war, weil er sagte, du machst ja dein Rollenbild kaputt. Ne, durch die, was sie gerade in Friends hatte, du bist so ein gewisser Typus, ne? Das All-American Girl halt, ne? So, und das machst du schadest dir damit, weil die Rolle ja, weil Gail Weathers ja nicht pauschal ein guter Charakter ist, sondern sie ist so eine negative, der Inbegriff der negativen Skandaljournalistin ist sie so ein bisschen, ja, ne?
Das stimmt.
Also sie ist nicht positiv gezeichnet. Das ändert sich zwar, aber so, die ist nicht durchweg, sondern sie ist eigentlich so ein bisschen, man mag sie nicht, sie will ihr Buch verkaufen, die Woodsboro-Morde, die persönliche Beziehung, die sie quasi zu Sydney hat, weil sie einen Mord, also sie hat ein Buch geschrieben über den Mord an der Mutter von Sydney. Die ist ein Jahr vorher ermordet worden. Da ist ein gewisser, auch ein Name wie Silberklang, Cotton Weary, ist als Tatverdächtiger eingesperrt worden, von Leif Schreiber gespielt, den man, ich weiß, ihr werdet es sagen, auf ewig wahrscheinlich als der Bruder von Wolverine halt assoziiert.
In Origins, genau.
In Origins. Tatsächlich, aber ich liebe den Namen Cotton Weary und war überrascht, wie wenig Screentime der in dem Film hatte.
Ja,
Screentime, ja. Weißt du?
Und da muss man halt auch sagen, jetzt mal den Witz beiseite.
Ja, ja.
Auch das hat Kevin Williamson brillant gemacht, weil er hat nämlich tatsächlich die letzten 5 Seiten, glaube ich, des ursprünglichen Scream-Drehbuchs beinhalteten direkt eine Synopsis für den zweiten Teil. Mhm. Ne? Und das ist eben, das merkst du auch tatsächlich, dass diese Figuren-Arcs, die sind eben teilweise echt über 2, in Anführungszeichen, oder auch über 3 Filme gespannt worden. Was natürlich deswegen interessant ist, weil Cotton Weary dann im zweiten Teil und im dritten Teil zumindest am Anfang noch eine gewisse Bedeutung besitzt.
Genau.
Weil in dieser Schauspieler Leif Schreiber, ne, der ist ja mittlerweile auch tatsächlich sehr berühmt.
Ja.
Da ist es dann immer interessant, wenn man den nur so 20 Sekunden in so einem schlecht abgefilmten Fernsehmonitor irgendwie sieht in diesem ersten Teil.
Schon irre, ne?
Aber ich find's auch super toll, weil er nicht dumm, also er verkauft den Zuschauer nicht für dumm, sondern muss tatsächlich auch ein bisschen Hirnschmalz investieren in dieser Backstory. Weil du musst ja erstmal verstehen, was sozusagen da passiert ist und dass Sidney Prescott im Laufe des Films auch viele Dinge erst lernt, weil sie natürlich ein stark gefärbtes Bild von ihrer Mutter hat und ihre Mutter halt ein etwas ambivalenteres Leben geführt hat, als ihr das bewusst war.
Das ist aber schön gesagt.
Ja.
Meinst du, sie hat sie als Sharon Stone gesehen?
Wir sind uns einig, sie war keine Sharon Stone.
Das ist so super, oder? Wir sind uns einig, sie war. Sie ist hier durch die Straßen spaziert. Sie hatte was mit meinem Vater, aber sie dachte immer, sie wäre Sharon Stone. Aber sie war keine Sharon Stone, glaub mir. So viel nun zum Thema keine Motive haben. Ja, tatsächlich. Ja. Bei den anderen Hauptdarstellern, wie gesagt, haben wir noch David Arquette, der halt den Dorfsheriff spielt, also den Deputy Dewey Riley, ist so ein bisschen der nette, trottlige Dorfsheriff, der auf die Art auf meine Liste der Verdächtigen im Film ganz hoch gelaufen ist tatsächlich. Und ich finde es witzig, dass sie das bei Scary Movie genau so machen, dass der Dewey ist. Dann Skeet Ulrich, ein Mann, der auch, seien wir ehrlich, ein unheimlich attraktiver Mann in diesem Film ist. Sowas ein bisschen sehr an Johnny Depp erinnert aus dem ersten Freitag der Nightmare on Elm Street Film, aber der auch so dermaßen aus seiner Karriere nichts machen konnte, bis auf ein paar B-Movies und ich glaube eine halbwegs über 2 Staffeln laufende Serie. Ist eigentlich so ein bisschen komisch, weil Skeet Ulrich sieht wirklich aus als Billy Loomis wie, weiß ich nicht, der hat an einer Menge Wänden in den 90ern gehangen. Also nicht er, sondern Poster von ihm. Mit Sicherheit.
Ja, vielleicht beides. Also kann man leider nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, er tauchte auch in dem Scream Remake in Anführungszeichen von letztem Jahr wieder auf.
Echt? Siehst du, ich muss das doch mal gucken. Ist es ein Remake? Ist Scream 5 ein Remake?
Ich dachte, es ist halt ein Reboot, würde man sagen. Oder ein Requel oder wie man sie es nennt.
Dann muss ich den wirklich nochmal gucken. Meine Figur, mit der ich mich am Ende am meisten identifiziert habe und jeder Nerd zu der Zeit war natürlich Randy Max. Jamie Kennedy hat ihn gespielt. Auch jemand, den man halt in den 90ern ein paar Mal in so Filmen gesehen hat, in ähnlichen Rollen, aber hat auch nicht mehr so wirklich viel verwandelt. Rose McGowan, die spielt Tatum Riley. Nochmal kurz zu Randy. Randy ist so der absolute Filmnerd, der total, der Meister der Regel, ne? Also der heute wird würde man sagen, der Geek, der Nerd, der Typ, der die Internetseite betreut von dem Freundeskreis, ne? Und ansonsten die ewige Jungfrau. So bezeichnet er sich selber ja auch, er ist froh, noch eine zu sein, weil das wird uns ja auch bei den Regeln kredenzt, dass das ein Schutz ist in solchen Filmen. Tatum Riley wird Rose McGowan, spielt sie, später in Charmed war sie, und ihr Character-Move ist, sie ist die beste Freundin von Sydney. Ja. Das ist so ein bisschen ihr. Und dann die Figur Stuart wird von Matthew Lillard gespielt, den ich in den 90ern mal echt eine Weile echt cool fand. Hackers hat er gemacht und, ne, und das war es auch schon. Nee, und bei Scooby-Doo hat er auch mitgespielt. Ne? Der war so ein bisschen so ein verrückter Typ in den 90ern halt. Ne?
Genau.
Konnte aber auch seine Karriere nicht richtig verwandeln, finde ich. Also da hätte man mehr kommen können. Denk an Filme wie Trouble ohne Paddel. Ne? Aber das Beste ist natürlich Hackers.
Gestern erst gesehen, ja.
Und denk dran, Hack the Planet.
Und er ist tatsächlich entdeckt worden, wie man es immer so klischeehaft hat, damals so bei Harrison Ford auch, so auf dem Flur von einem Castingbüro, wo er seine Freundin begleitet hat. Und dann meinte halt die Castingdirektorin von Scream, ja, er soll doch mal kurz vorsprechen, er hätte irgendwie was. Und dann hat er halt total durchgedreht, weil ich meine, seine Performance in diesem Film ist ja wirklich echt hart. Also das ist ja schon comichaft.
Ja.
Also er passt auch perfekt in den Scooby-Doo-Film.
Mhm, komplett.
Genau, und da greift er schon in die Vollen, wobei die ja alle nicht sehr subtil sind, außer vielleicht jetzt eben Neve Campbell. Aber ja, also das macht schon richtig Laune, den zuzuhören. Und direkt im Anschluss, um wieder zum Film zurückzukehren, gibt es ja diese Szene auf dem Campus, ne? Wo unsere Freunde, unsere Hauptfiguren sich treffen und dann über den Mord am letzten Abend, der ja brandheiß durch die Medien gegangen ist gerade, sprechen. Und in diesem Gespräch wird es doch teilweise sehr deftig, was die grafische Brutalität angeht. Und da kann man auch immer so eine kleine Anekdote über den Filmdreh erzählen, weil nämlich als der Film entstanden ist, wollte man ursprünglich in einer echten Highschool drehen, nämlich in Santa Rosa, in der Highschool der dort Ansässigen. Und bis wenige Wochen vor dem Drehbeginn war eigentlich alles in trockenen Tüchern. Also der Stadtrat freute sich darüber, dass halt durch die Crew zusätzliche Dollar in die Gastronomie beziehungsweise die Hotellerie auch gespült werden sollte. Und relativ kurz vor Schluss hat als quasi dem Entscheidungsboard, was aus 5 Personen bestand, von dieser Santa Rosa High School, den wurde ein Drehbuch in die Hände gespült, weil sie das verlangt hatten. Und die haben sich dann extrem darüber aufgeregt, zum einen, dass halt ein sehr hoher Grad an Gewalt in diesem Drehbuch vorkommt. Die haben den Humoraspekt nicht verstanden. Aber das hauptsächliche Argument war, dass sich eben auf dem Vorplatz von ihrer Schule sozusagen diese Figuren über Ausweidungen und Organe unterhalten, die man in irgendwelchen Postfächern dann findet. Und das war der Grund, weswegen das direkt, also 2-3 Wochen vor Drehbeginn, abgelehnt wurde. Mhm. Und das veranlasste Wes Craven dann dazu, wenn man Lust hat, kann man das mal nachlesen, im Nachspann des Films reinzuschreiben, wir bedanken uns nicht beim Entscheidungsboard von der Santa Rosa High School, so in dicken Lettern, steht tatsächlich im Abspann.
Stimmt, steht wirklich da. Ja.
Total lustig. Und dann musste man halt relativ schnell in einer benachbarten Stadt, in Petaluma war es, glaube ich, musste man einen alten Community Center, also das ist sowas wie ein Gemeindezentrum, umfunktionieren und hat dann quasi die Fassade der Schule, wo halt Woodsboro High draufsteht, das hat man da aufgebaut und dann hat man in die Gänge, hat man halt noch so ein paar Spinde reingestellt und schon hatte man also die ideale Highschool-Attrappe.
Witzigerweise wäre die Parodie auf diese Reihe, also Scary Movie aus dem Jahr 2000, die hätte man da drehen können tatsächlich. Weil das war eigentlich das, was sie erwartet hatten, ne? Eine Parodie auf das Ganze.
Ja? Genau, sie hatten mit einer Komödie gerechnet, aber eben nicht mit einem Hybrid-Slasher sozusagen.
Ich möchte mal kurz über die Pärchen reden. Wir haben ja Sydney und Billy, ne, die zusammen sind, obwohl ihre Beziehung so ein bisschen durch die FSK-Ränge durchgeht, weißt du, erst 12, dann sie haben mit 18 angefangen, dann ist auf 16 runter und zuletzt ab 12. Aber Stuart und Tatum, ne, sind ja auch zusammen. Und ich sag dir eins, im wahren Leben wären die nie zusammen. Meine Prediction. Die wären ja niemals mit Tatum, also die wären niemals mit
Stewart. Und er war ja vorher mit Casey zusammen.
Ja, das ist auch sowas. Wie geil uns Matthew Lillard als der totale Frauentyp da dargestellt wird. Das ist, mit, übrigens, sie haben auch, was sie haben, ist ja auch so alles so diese dieser Zynismus, den man so als Teenager hat. Ne, wo dann so gesagt, Mensch, hast du mitgekriegt, Casey Becker ist gestern mit ihrem Freund, dessen Namen ich immer wieder vergesse, irgendein Steven, glaube ich. Steve ist sie brutal getötet worden. Und wie geil ist Sydney sagt, neben der sitze ich doch in Mathe. Ne? Und ja, wie geil Tatum sagt, ja, jetzt nicht mehr. Ne? Also das ist so dieser typische Schulzynismus, der, ehrlich gesagt, man es ist immer so, man sieht einfach, dass die Darsteller ein paar Jahre zu alt sind, um Highschool-Kids zu spielen.
Ne? Das stimmt.
Es geht zwar noch, aber es ist tendenziell, denkt man immer so, weil das führt mich bei Kevin Williamson, übrigens, für das der Mann außer Scream noch berühmt ist, er ist der Schöpfer von Dawson's Creek.
Ja? Richtig.
Und bei Dawson's Creek verbinde ich auf immer, auf ewig mit Damned Vanderbeek und das Einsteigen durchs Fenster. Ne? Das ist ja immer, ne, was einfach so, wie als wir beide als
Katie Holmes.
Als gestandene Männer wissen, es ist überhaupt kein Problem, bei Frauen übers Fenster in das Wohnzimmer einzusteigen. Das kommt immer gut an. Ne? Und was ich an. Bist du ein Dawson's Creek-Gucker gewesen?
Ja, ich habe die Serie geliebt. Ich habe sie erst später entdeckt, aber ich bin jemand, ich konnte mit dieser All-Americana-Nostalgie wahnsinnig viel anfangen. Und für mich war es halt auch immer so, Dawson, ne, der Regisseur werden wollte, das war natürlich mein Herzenswunsch auch als Teenager und heranwachsender Erwachsener. Das hat mich schon geprägt, ja.
Ja, ich habe für mich ist Dawson's Creek immer dieses I wanna know to be night to be over. Nein, das Intro, das Fenstern, wenn man in Bayern sagen würde, ne? Das Fenstern. Und ich habe, womit ich bei der Serie nie warm geworden bin, ist, dass wir Mitte 20-Jährige sehen, die 16-Jährige spielen, die sich anhören wie 30-Jährige. Weil das finde ich wirklich, diese hochtrabenden Gespräche über Beziehungen und über das Leben an sich und den, wie man sich entwickelt und dann alles mit der Metafilmebene, das wirkt wie, ich sehe quasi den Weinschwenker bei den Uni-Studenten, die das schreiben. Weißt du? Das ist wirklich Mitte 20-Jährige, die 16-Jährige spielen, die sich wie 35-Jährige anhören.
Du, das nehme ich dir absolut ab. Finde ich aber bei Scream jetzt nicht ganz so problematisch. Nee,
nein, überhaupt nicht.
Die ja eben auch, die haben ja auch alle oder sehr viele von denen haben halt irgendwo ein Trauma, das sie versuchen zu verarbeiten.
Ja, ja. Ne? Ich meine es wirklich auf Dawson's Creek bezogen.
Ja.
Ich will ja die Serie nicht madig machen, keine Sorgen.
Ja, aber das Problem hatte man in den 90ern oder in den 2000ern auch sehr häufig, dass Kindercharaktere immer viel zu intelligent sind und die halt Weisheiten von sich geben oder analytisch vorgehen, wie das in dem Alter halt einfach kein einziges Kind zurande bringt. Oder vielleicht Stephen Hawking oder so.
Ja, ich kann dir da von einer Prinzessin berichten. Eine Prinzessin Leia, die ist auch sehr weise für ihr Alter. Ja, ja, aber diese Szenen, Billy Loomis, ne, und Sydney, das ist, die große Frage ist ja, wer ist nun dieser Mörder, ne? Das ist ja im Prinzip man redet ja quasi mit bei dem Film halt, ne? Und alles deutet am Anfang so extrem auf Billy Loomis hin, das ist schon absurd, ne? Und als er dann auch relativ schnell ja verhaftet wird, denkt man sich, ey, okay, es ist einfach zu naheliegend. Ne? Also hast du bei dem Film mitgeraten? Also hattest du Faves? Wärst du auf das Ende gekommen quasi? Wärst du?
Nein, natürlich nicht. Ne? Nein, also Spoiler Alert. Auf dieses Ende ist niemand gekommen und ich glaube, das war auch das Geheimnis von dem Film. Und er macht ja auch sehr, sehr viel richtig, weil er nämlich ganz viele rote Heringe sät.
Ja.
Also jeder von denen könnte irgendwie der Mörder sein. Insbesondere witzig finde ich, dass der Direktor der Highschool, nämlich gespielt von dem großartigen Henry Winkler.
Dem Fonz,
genau, aus Happy Days. Ja. Der ja extra namentlich nicht erwähnt wurde, weder im Marketing noch im Vorspann, weil er nämlich, weil Wes Craven nicht wollte, dass sozusagen das Interesse auf ihn fokussiert wird. Aber er hat ja eine fantastische Rolle als D-Rex, der dann quasi auch relativ schnell ins Jenseits befördert wird. Aber er spielt die mit so einer kleinen, bösartigen Teuflichkeit, finde ich. Mhm. Weil man, er spielt ja dann mit dieser Maske auch herum, ne, und schüchtert zwei von den Schülern ein, die halt in einem Kostüm durch die Schule gegeistert sind und andere Schüler erschreckt haben, indem er vor ihren Gesichtern mit so einer Schere herumfuchtelt. Ne, wo du dann auch denkst, könnte das vielleicht auch der Killer sein? Witzig ist, es gibt diese Szene, wo er in seinem Büro sitzt und seinen Wandschrank öffnet und da hängt dann quasi auch diese Lederjacke von Fonz. Hm. So im Hintergrund für die Easter Egg-Sucher.
Der ist echt noch eine Nummer in Amerika, ja. Ne? Wegen Happy Days und so, ne?
Absolut. Das hat einfach eine Generation geprägt. Und ne, dieser Charakter, er hat den ja auch 10 Jahre gespielt, also ne, muss man ja auch sagen.
Er hat ja später auch viel als Produzent gemacht, er hat ja MacGyver produziert unter anderem, ne? Also der ist schon eine amerikanische Ikone und auch da, wo du sagst, wenn er dann auf den Gang rausgeht und wegen den Geräuschen sich umhört und plötzlich sehen wir den Hausmeister und der sieht aus wie Freddy Krüger und er sagt noch nicht du, Fred, ne? Ja. Und der wird gespielt von
Wes Craven.
Ja, das ist so geil. Wes Craven in so einem Freddy-Kostüm als Hausmeister. Ist das nicht großartig, oder?
Ja, ist das fand toll? Ich ein sehr schönes Cameo. Und vor allen Dingen dann noch als Rose McGowan, ne, die Schwester von Dewey, als die zu Dewey in der ersten Szene sagt, selbst der Hausmeister ist dein Vorgesetzter. Mhm. Hat sie ja sogar bis zu einem gewissen Grad auch recht, weil Wes Craven ja der Regisseur des Films ist.
Oh, also, das ist gut, das ist gut.
Da ja, ist noch viel mehr Meta drin.
Dewey ist sowieso super, weil er sich so ein bisschen, er ist ja nur so ein Hilfs-Sheriff, also er ist noch sehr jung, sehr unerfahren, wohnt halt noch zu Hause auch und geil sagen, ja, Sidney wird heute Nacht bei uns schlafen. Hast du das mit Mom schon abgesprochen? Ja, wie geil ist so der Polizist, der gerade so eine verstörte Frau, ne? Hast du das mit Mama besprochen und so? Das ist total super. Aber dass Henry Winkler so, das ist schon krass, dass der so eine große Nummer tatsächlich gewesen ist, ne? Ja, aber aber wie gesagt, man konnte ja alle so verdächtigen, ne? Sidney wegen dem Trauma, wegen ihrer Mutter, dass sie am Ende dann durchaus damit was zu tun hat, weil sie ist ja traumatisiert über das Verhältnis zu ihrem Vater ist so ein bisschen angeschlagen, wie gesagt, die tote Mutter, ne? Das ist immer ein gutes Horrormotiv halt, eine Gail wäre auch möglich gewesen, weil sie will ja dieses Buch verkaufen und die Woodsboro-Morde und ist damit reich geworden. Billy sieht sowieso aus wie der Hauptverdächtige Nummer 1, ne? Und tatsächlich, sogar Dewey hat so Mussen, wenn er mit Gail spazieren gehen will. Wenn er sagt, komm, wollen Sie sich da unten so ein Auto, wenn er sich so mit, er bandelt ja mit Gail so an, die fängt ja auch an, für ihn so ein bisschen was, ne, übrig zu haben. Ja. Übrigens auch ein Pärchen, was auch im realen Leben ja ein Pärchen wurde. David Arquette und Courtney Cox heirateten ja 99. Auch zwei Figuren, wo man sagt, naja, wo die Liebe halt hinfällt, ne? Aber wenn er sagt, wollen Sie mal mit mir vielleicht ein bisschen, hinten ist ein Auto liegen geblieben, haben Sie mal Lust mitzukommen und so? Ja klar, wir könnten auch laufen. Und dann hält er sich noch so die Taschenlampe ans Gesicht und sagt immer, wie geil der Film immer wieder so, auch jetzt beim x-ten Mal sehen, dass man denkt, der ist es jetzt. Doch, der ist es.
Ja, und ne? nicht nur die, sondern auch sogar den Polizeichef, also den Vorgesetzten von Dewey. Mhm. Da gibt es diese Szene, wo die beiden zusammen draußen stehen und er imitiert so sehr seinen Vorgesetzten, weil er dieses rosane Erdbeereis isst, während sein Chef eine Zigarette raucht. Und ganz am Ende wirft er die Zigarette auf den Boden und tritt sie mit seinem Stiefel aus. Und diesen Stiefel hat man vermeintlich schon auf der Highschool-Toilette gesehen, als Neve Campbell irgendwie eine ihrer Attacken aushalten muss. Das macht der Film sehr, sehr intelligent, weil er immer einen ständig auf Hab-Acht-Stellung lässt, weil man nie genau weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der Killer. Und dadurch, dass sie ja Billy Loomis sozusagen direkt als einen der Ersten schon in Anführungszeichen ausschließen, kommt man natürlich auch nicht drauf bis zum großen Finale.
Wo Billy Loomis halt so perfekt ist, weil auch bei der Szene, wo er dann bei ihr fenstert und die beiden, die diesen cheesy Diskussion, also diese etwas cheesy, diesen Gespräch miteinander führen, mit unseren Beziehungen sind wie Horrorfilme, ne, die im Fernsehen laufen, wir haben erst heiß angefangen, dann wird es immer lower und jetzt machen wir ein bisschen Knutschen, ein bisschen rum, aber viel mehr geht nicht. Dann als ehemals selbst 16-, 17-Jähriger kann ich dir sagen, genau so läuft das ab. Ne? Also da wird nicht, ne? Wird über der Decke. Hände bleiben über der Decke. Das ist ein Standardvorgehen halt, ne? Aber sogar da, als die beiden da knutschen, wird im Hintergrund Fear the Reaper gespielt.
Ja, genau.
Don't Fear the Reaper.
Slow-Country-Version.
Ja, deshalb merkt man es auch nicht. Deshalb, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das gelesen, dass es Don't Fear the Reaper im Hintergrund gespielt wird und habe mir die Szene darauf geachtet und dachte, guck an, das ist mir nie aufgefallen, dass da Don't Fear the Reaper so leise in so einer anderen Version, die auch sehr gut ist, gespielt wird. Ja, wie klar. Schön unterbewusst das suggerieren soll halt, ne? Auch Randy könnte es sein, hätte der Mörder sein können, der Filmtyp, der das vielleicht jetzt mal im realen Leben ausprobieren möchte, diese Horrorreihen. Der Einzige, den ich nicht auf dem Schirm hatte, war Stuart. Stuart war wirklich der Einzige, der so überdreht, wie der ist, nee, Weißt du, der war der Einzige, den ich, bei dem ich mir das nicht vorstellen könnte, dass der ist. Also wie krass dann diese Auflösung ist, die wir natürlich jetzt spoilern, machen wir uns nichts vor, der Film ist über 25 Jahre alt, ne? Das ist am Ende der Nummer 1 Verdächtige ist, nämlich Billy Loomis und Stuart im Doppelpack. Und richtig, wie geil diese Auflösung ist, den Verdächtigen vom Anfang, auf den alles hingedeutet hat, ist es jetzt wirklich der, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, und man hat ja immer nur nach einem Killer gesucht.
Es erklärt halt auch diese ganzen Logiklöcher, die man dem Film natürlich auch bewusst immer vorweisen könnte. Dass zum Beispiel die Frage am Anfang, als Casey Becker ermordet wird, die letzte, die er ihr stellt, nämlich stehe ich jetzt vor der Verandatür oder vor eurer Haustür?
Ja.
Dass die, ne, am Ende des Tages sich dann auch wunderbar dadurch einfach beantworten lässt, weil es einfach zwei Killer sind.
Ja,
und wenn
ja.
der eine ihn nicht gekriegt hätte, dann hätte ihn eben die andere gekriegt. Also.
Und es ist das Geile, Killer, gerade diese Art von Killer leben von diesem Gefühl der Übernatürlichkeit. Ne, so wie Jason, der einfach trotz langsam gehen dich eingeholt hat und so. Ne? Und das ist mit einer Person halt schwierig. Aber dieses Gefühl von Übernatürlichkeit für eine Person ist es, eine zweite Person zu haben.
Richtig,
das
richtig,
ist eigentlich total, das ist wirklich genial, weil man ja immer, weil diese Killer immer ja schon davon leben, dass sie einfach da auftauchen, wo man nicht mit rechnet. Ne? Gut, das kann auch in Jumpscares dann so ein bisschen zu exzessiv gelebt werden, aber in dem Film ist es überhaupt nicht so. Ne? Es ist total
gut gemacht. Die Musik tut schon ihr Übriges, um auch eine unheilvolle Atmosphäre zu generieren. Und gerade am Anfang, als Neve Campbell sozusagen sich zurückzieht und diesen Mittagsschlaf macht und dann den ersten Telefonanruf des Killers bekommt und dann quasi auch in ihrem eigenen Haus angegriffen wird. Da arbeitet die Musik schon so, dass du teilweise, ne, wenn sie halt irgendwie einen Schrank öffnet oder so, dass dann so ein Crescendo im Orchester stattfindet und dann passiert aber nichts. Ne? Und dann wird es wieder ruhiger und dann klingelt irgendwann das Telefon, dann entwickelt sich dieses Gespräch zwischen den beiden, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo sie auf die Veranda tritt, ne? Und wo du dann denkst, als Zuschauer, ich habe das ja im Kino damals erlebt, auch wenn es nicht mehr, ne, die Erstausstrahlung war, wo die Leute dann wirklich mitgehen und sagen, geh nicht auf die Veranda.
Ja.
Und dann stellt sie sich da hin und dann gibt es so diesen Mood-Swing bei ihr, weil sie dann plötzlich halt sagt, hey, was mache ich denn gerade? Wenn du mich sehen kannst, wirst du mir doch sagen können, was ich mache. Und sie steckt sich den Finger in die Nase und popelt so ein bisschen rum. Und dann ist sie plötzlich wieder oben auf. Ne? Dann ist sie wieder happy und dann kommt aber am Telefon eben diese Aussage, ja, deine Mutter wollte auch nicht umgebracht werden, das hat dir auch keinen Spaß gemacht.
Sieht er sie dann, ja,
und
nicht?
Dann kippt das wieder so.
Ja, nee. Dann er sieht sie wirklich nicht in dem Moment. Ne? Nee.
Und dann geht sie wieder rein, macht die Tür zu und in dem Moment springt dann hinter ihr aus dem Wandschrank, springt dann der Killer und greift sie an. Das ist so perfekt gemacht.
Ja, und er nicht sagt, was mache ich denn gerade, wäre ja normal die Antwort, du machst das und das. Aber er sieht es nicht und deshalb geht er sie quasi über ihre Mutter an. Deine Mutter wollte auch nicht sterben.
Ne? Genau.
Und da auf diese persönliche Ebene macht es das so krass. Und weißt du, mir ist dann auch später erst so richtig aufgefallen, natürlich, wir hören den Killer am Telefon reden, wir sehen aber nie den Killer reden. Also, wenn Ghostface da ist, redet der ja nicht. Sondern es könnte also auch sein, dass der Anrufer nicht der ist, ne, der unter dem Ghostface-Kostüm steckt.
Das stimmt. Ja?
Also wir sehen die nicht, dass ihn, ne?
Ja. Übrigens, kleines Fun-Fact am Rande. Die Person, also Roger Jackson, ist eine Art ein Jingle-Ansager aus den USA, aus dem Radio. Der hat während des Drehs sowohl mit Drew Barrymore als auch Neve Campbell niemals direkten Kontakt gehabt. Zumindest bis Abschluss der Dreharbeiten, weil Wes Craven das spannend fand, diese Telefonanrufe eben so echt wirken zu lassen. Und weil der Typ auch sehr viel improvisiert, waren die Reaktionen am Telefon halt teilweise wirklich echt von den beiden, weil sie halt absolut nicht wussten, in welche Richtung dieses Gespräch irgendwie geht. Und das merkt man halt einfach auch, ne? Diese Unmittelbarkeit, diese Natürlichkeit in der Performance. Und gerade bei Neve Campbell, ne, immer dieses Unschuldige, Verletzliche und auf der anderen Seite dann aber auch diese Stärke, die sie dann in sich findet im Verlauf des Films. Das ist schon richtig tolles Schauspiel.
Definitiv. Sie hat allerdings, wie auch die meisten der anderen Darsteller, also nicht so richtig verwandeln können, auch ihre Karriere. Also wenn ich an Neve Campbell denke, denke ich wirklich nur an die Scream-Reihe und dass sie mal in, ich glaube noch White Things, stimmt, da denke ich aber mehr an Denise Richards. Naja, egal.
Sie hat auch mal eine Nebenrolle in House of Cards gehabt.
Genau, da war sie stimmt. Auch ziemlich gut. Da war sie eine Journalistin oder eine Politberaterin oder irgendwie sowas.
Politberaterin.
Halt, ne? Ja. Stimmt, ja, Politberaterin. Da war unser Job, Captain Politberaterin. Nee, stimmt. Ansonsten ist sie halt so, das irgendwie so ein bisschen auch auf der Final Girl-Geschichte hängen geblieben als bei Scream. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich assoziiere sie wirklich nur mit Sydney Prescott tatsächlich und ich glaube, da wäre auch ein noch mehr drin gewesen. Also sie ist anscheinend dann sehr, mir fallen auch andere Sachen mit ihr auch fast gar nicht ein, was sie gemacht hat. Und da konnte sie jetzt auch so ähnlich wie, ja, vielleicht nicht gut, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Rose McGowan, aber gut, bei Rose McGowan sind noch andere schlimme Dinge passiert, warum ihre Karriere irgendwann so ein bisschen gefreest hat, ne? Buh, Weinsteins, buh, ne? Aber da ist sie auch so ein bisschen in der Linie der Leute, wo man sagte, nach dem Film und nach der Performance und der Sache hätte da viel mehr kommen müssen. Ein richtig großer Durchbruch, ja, weißt du?
Und ja, es tut einem immer leid.
Ja.
Ne, weil man denkt halt immer, so ein großer Erfolg, der schwappt dann sozusagen über und führt dann auch zu sehr viel weiteren Karrieren, die halt irgendwie abheben. Aber die wenigsten haben es tatsächlich geschafft. Sie sind halt irgendwie so hängen geblieben auf dieser Schiene. Typecasting ist halt ein Ding, was in Hollywood auch immer wieder leider dazu führt, dass man dann auch nur Angebote im selben Genre oder in ähnlichen Rollen bekommt. Und viele von den Schauspielern sind dann meistens frustriert, gehen dann halt vielleicht an den Off-Broadway, ne, oder machen halt irgendwie mehr im Bereich Schauspieltheater etwas. Aber ja, also ich meine, außer Courtney Cox hat niemand, glaube ich, so einen gleichbleibenden Erfolg gehabt von jetzt oder von damals bis heute.
Liev Schreiber, der ist dann danach erst gestartet, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre und so, aber gut, das der stimmt, war da ja sehr
nicht,
klein.
Aber auch nicht, weil die Leute gesagt haben, boah, deine Performance in Scream war so toll.
Dieser Cotton, das war ja wie Silberklang. Ja, das stimmt natürlich. Und bei Neve Campbell ist so ein bisschen, eigentlich ist ja Sydney wirklich so gleichbedeutend wie mit den Großen. Also dieser Jamie Lee Curtis wird immer noch abgefeiert und schafft es ja immer noch, aktuell Halloween-Filme mal wieder zu machen. Sie ist ja immer mal so wieder raus und wieder drin in der Serie, aber da wird sie halt auf ewig mit assoziiert. Das wird ja auch hier in dem Film sehr gefeiert, das so Halloween und so. Und klar, weil es so das erste in dieser Richtung war. Ich weiß, Psycho gab es vorher und so, aber trotz alledem ist dann Psycho für diese Art, Halloween für diese Slasher-Filme schon so die Geburtsstunde halt gewesen.
Und bei ihr ist es ein bisschen
schade halt, ne?
Ist auch traurig, weil sie ja in dem nächsten Scream, in der Fortsetzung des Requels, wie es so schön heißt, also Reboot-Sequel, wird sie eben nicht mehr dabei sein, weil man sie billig einkaufen wollte.
Es ist unglaublich, oder? Es ist echt, was ist das für eine Wertschätzung halt auch, ne? Ja. Naja, also auf jeden Fall ist das mit... Ihre Darstellung erinnert mich, oder da haben wir auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, um nochmal auf das andere Werk von Wes Craven zu gehen, Nightmare on Elm Street. Da gab es ja auch mal eine Hauptdarstellerin, ne? Von den ersten Filmen, ne? Und das war ja Heather Langenkamp. Heather Langenkamp. Und eine gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden ist schon da, oder? Vom Typus.
Ja, vielleicht von der Frisur jetzt nicht so, aber das ist natürlich immer dem Jahrzehnt geschuldet.
Ja, ja.
Vom Typus her ja, wobei tatsächlich Neve Campbell ist halt einfach, ne, die Schauspielerin der Wahl. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Also Heather Langenkamp, so cute sie auch ist, aber die kann halt einfach nicht so toll schauspielern. Wie gesagt, die Ähnlichkeiten, auch wenn Wes Craven das immer abgestritten hat, wie du schon sagtest, auch zu Skeet Ulrich und Johnny Depp, die sind einfach da, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber wie gesagt, den Einfluss, den Nightmare on Elm Street natürlich gehabt hat in den 80ern, der auch die Intelligenz von Wes Craven zeigt, ist das psychologische Element. Und ich glaube, er ist deswegen auch der richtige Regisseur für Scream gewesen, weil er nämlich genau weiß, wie er Verletzlichkeit in wenigen Sätzen in der Szene halt wunderbar aus seinen Schauspielern herauskitzeln kann. Und er hat ja tatsächlich auch einen Psychologiegrad, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er promoviert ist, aber auf jeden Fall hat er einen Master in dem Fach. Das heißt, das ist schon alles auch irgendwo nicht ganz unfundiert, was er da so macht. Und dieses Spiel, was natürlich in Nightmare on Elm Street auf die Spitze getrieben ist, mit dem Boogeyman, der aus den Träumen sozusagen aktiv wird und die Leute umbringt, wenn sie schlafen gehen, das ist ja so eine ganz... ganz, ja, also das ist eine Form der Verletzlichkeit, der man ausgesetzt ist,
ja,
im Schlaf, weil man sich halt nicht wehren kann.
Genau.
Und jeder muss irgendwann schlafen, weil der Körper Regeneration braucht. Und wenn du das eben nicht mehr hast, ne, dann gerätst du in Stress und am Ende musst du dich aber dann trotzdem dem stellen, weil dein Körper halt irgendwann diesen Schlaf verlangt. Und ich finde, er findet in Scream halt eine wahnsinnig tolle Entsprechung, weil es auch hier darum geht, sich zurückzuziehen, zwar nicht zu schlafen, aber halt im eigenen Heim sozusagen angegriffen zu werden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ne? Ist ja eine Trope auch von vielen Horrorfilmen, dass man sozusagen zu Hause attackiert wird und sich verschanzen muss. Aber wenn sozusagen du nicht mehr sicher bist an einem Ort, wo du glaubst, ne, dass du dich noch zurückziehen kannst, dann wird es natürlich problematisch. Und das treibt er hier halt sehr, sehr gut auf die Spitze, gerade in dieser fast schon opernhaften, finalen 42-minütigen Sequenz, die eine der längsten Drehs überhaupt in einem Film jemals darstellen, dass nämlich alles an einem Set oder beziehungsweise an einem Ort spielt. Und ja, das war nicht nur eine Belastung für die Schauspieler und die ganze Crew, da 21 Tage an demselben Ort sozusagen zu drehen.
Das ist auch krass. Es ist mir jetzt auch beim Rewatch wieder klar geworden, wie lang eigentlich dieses Finale ist. Dieses ganze Finale auf dieser Party bei, man ist ja bei Stuart und dann haben die, sollen die irgendwie alle nach Hause gehen, weil dieser Killer umgeht und so. Und dann macht man natürlich, was man als Bestes macht, man feiert eine Party. Aber andererseits ist ja Zusammenbleiben nicht das Schlechteste halt, ne? Gerade wenn irgend so ein Psychokiller unterwegs ist. Und dann machen sie bei Stuart eine Party, ne? Und dann ne, wird so einer nach dem anderen, ne? Wird dann, es ist auch sehr, es greift dann so alles ineinander. Du hast vorhin erzählt, dass dann der Principal, dass der getötet wird, ne, und man fragt sich, warum wird eigentlich der Principal getötet, also der D-Rex, ne, und der wird getötet, klar, damit diese ganzen Highschool-Kids sagen, Alter, geil, ne, da gibt's ja diesen Anruf, es gibt ja, ominös wird Randy ja, das ist auch so witzig, Randy wird angerufen im Haus von Stuart, ne, er geht ran, wird angerufen, also, ja gut, zumindest geht er ans Telefon und da wird ihm von irgendwem gesagt, dass der D-Rex tot am Glockenseil hängt. Nein, am Footballfeld hängt halt, ne? Genau. Und sofort springen die ganzen Highschool-Kids, die ganzen Typen, die alle aussehen wie wirklich Highschool-Footballspieler und die somit die potenziellste Bedrohung des Killers sind, alle auf und sagen, ja geil, da müssen wir hin, das müssen wir uns ansehen und hauen ab, ne? So, und lassen den armen Randy allein. Ist das nicht groß? Das ist im Nachhinein so in sich schlüssig, dass, ne, Dividende et Imperat, ne, Teil und Herrsche und Pipapo. Und auch, wie gesagt, dieser Anruf und dann darum ist der Rektor, den die alle nicht mögen, ne, so ein bisschen der, ne, der so ein bisschen offensichtliche Leute, dann so eine klassische D-Rex, den keiner leiden kann, weißt du, den die coolen Kids halt nicht abkönnen halt, ne. Der hängt dann aber am Footballfeld. Also natürlich waren die ganzen Footballstars dahin, ne, und die sind körperlich wahrscheinlich die größte Bedrohung.
Ne? Das stimmt,
ja. Es ist so clever, ne?
Ja, es ist clever. Es ist auch so für den Zuschauer, ist die ganze Inszenierung von dem, was im Haus stattfindet und was draußen sozusagen in diesem Van, den Gail Weathers mit ihrem Kameramann sozusagen bemannt hat, gibt es ja diesen Kunstgriff mit der Kamera, den sie relativ früh auf dieser Party platziert, so oberhalb irgendwie des Fernsehers oder in der Ecke.
Das Ding.
Genau, und dann haben sie zwar ein Live-Bild und einen Live-Ton, aber sie haben ein 30-sekündiges Verzögerungs-Delay da drin. Und das ist natürlich, also ne, rein technisch gesehen, ist das total absurd.
Ja.
Und absoluter Blödsinn.
Dass sie die Kamera nicht gesehen haben, ne, auf dem Fernseher.
Genau,
ne?
Genau, aber auch dieses Verzögerungsding ist natürlich absolut nur als Spannungselement da reingesetzt. Aber es funktioniert unheimlich gut.
Ja,
es ist halt so toll.
Ja, definitiv. Das geht heute nicht mehr, weil du mit der Verzögerung absolut nicht mehr durchkämst und B,
richtig,
einfach keinen Fernseher hättest, der noch breit genug ist, um oben eine Kamera drauf abzulegen. Weißt du? Nein, aber allein, dass die diese Kamera nicht, also ich musste schon bei dieser Großaufnahme der Kamera schon sehr lachen, weil es so offensichtlich eine Kamera ist, also mit dem Kameraauge und alles, die einfach der Kasten auf dem Fernseher. Gut, man kann auch sagen, die sind nicht zu Hause, die sind bei diesem Tatum-Typen, ne? Also, nee, Quatsch, bei Stu, Stewards sind sie zu Hause und so. Und hey, da ist man wohl zu Besuch. Dann hinterfragt man das vielleicht nicht unbedingt, wenn da ein Kasten liegt auf dem Fernseher. Aber es ist halt offensichtlich eine Kamera, die da liegt. Und das ist auch so total herrlich. Was ich noch sagen wollte, weil ich vorhin Heather Langenkamp erwähnt habe. Wir haben beide ja Freddy 7, ne? Freddy's New Nightmare, auch von Wes Craven, ne? Von 94 kürzlich gesehen. Und ich finde wirklich irgendwie so ein bisschen in so einer weirden Doppelpack-Sache, wäre der Film mit Scream auch, er fühlt sich nicht ganz, also es ist natürlich keine Vorgeschichte oder so, aber er hat so einen ähnlichen Vibe an einigen Stellen. Und tatsächlich wäre das so für ein Double, Freddy's New Nightmare, weil der ja auch sehr, es ist ein Film im Film und selbstreferenziell und ne, die Regeln der Horrorfilme sind ja da auch so ein bisschen vertreten. Finde ich, es ist ein gutes Double, sich Freddy's New Nightmare nochmal anzusehen, der ja so ein bisschen verpönt ist in der Szene. Zu Unrecht, finde ich. Und Scream, irgendwie passen die beiden so ein bisschen zusammen, obwohl Scream der bessere Film natürlich ist.
Absolut. Ja? Aber er treibt natürlich, also zum einen ist es schön, die Entwicklung von seiner Crew mitzubekommen, weil Wes Craven, wie viele große Filmemacher, immer mit den gleichen Leuten arbeitet. Also Mark Irwin muss erwähnt werden als Kameramann, Patrick Lussier als sein Cutter, die an beiden Filmen beteiligt sind. Und er hat natürlich dieses Film im Film Element, was du jetzt gerade beschrieben hast, das wird ja auch in der Scream-Reihe dann total relevant, spätestens ab Teil 2, ne, wenn dann basierend auf den Büchern von Gale Weathers die Stab-Reihe ins Leben gerufen wird, um die es dann auch dort geht. Und Wes Craven hat quasi in A New Nightmare dieses Film-im-Film-Ding quasi schon aus der Taufe gehoben. Und zwar tatsächlich so extrem, dass er ja auch selber auftaucht als Regisseur Wes Craven. Und der Produzent der Nightmare on Elm Street-Filme, Robert Shay, der taucht auch auf. Und die spielen sich alle selber. Und dieses Spiel mit diesen Metaebenen, das scheint ihm also eben auch in die Wiege gelegt zu sein. Und da merkt man halt einfach, dass es wie die Faust aufs Auge, es musste einfach so darauf hinauslaufen, dass er diesen Scream-Film auch ins Leben ruft, weil es keinen besseren Regisseur gegeben hätte, um das zu tun, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zumindest.
Definitiv. Und ich finde auch, was er in Scream, in Freddy's New Nightmare macht, liefert er eigentlich so in seiner Erzählung irgendwie die beste Erzählung ab, was Freddy ist. Mit dieser Horror, man kann den Horror in einer Geschichte quasi bannen und so, aber wenn diese Geschichte nicht erzählt wird, weil man vielleicht keine Fortsetzung mehr dreht, gerät sie in Vergessenheit, ne, und dann ist dieses Gefängnis quasi, wird immer schwächer halt, ne, weil man kann Dinge in Geschichten fangen und so halt, ne. Deshalb müssen ewig Fortsetzungen gedreht werden. Deshalb hat man auch diesen Drang, diese Fortsetzung zu drehen, um dieses, das ist einfach irgendwie, dass das so von dem Schöpfer dieser Figur kommt, finde ich einfach so super, dass er das sich selbst so reingeschrieben hat als Dialog. Ne? Und das passt total halt. Ne? Und
es wird ja dann auch immer thematisiert, weil die Schauspieler, also Heather Langenkamp spielt ja dann auch sich selbst sozusagen in dem Rollennamen. Die läuft ja dann auch mal durch die Gegend und fragt alle möglichen Leute, wie sieht's denn aus? Wann kann ich denn das Drehbuch, den Entwurf von Wes Craven irgendwie mal sehen? Und die sagen dann immer nur ganz ominös, ja, er schreibt noch dran, du kennst doch Wes, man weiß doch nie, was dabei rauskommt und wann er fertig ist. Und dann kommt Robert Englund, ne, der eigentlich den Freddy Krueger gespielt hat, also auch ne, in seiner Person, kommt dann vor. Und der verschwindet dann einfach ganz plötzlich, ne, weil er halt auch irgendwo nicht mehr mit der Situation umgehen kann. Also das sind halt alles so Dinge, also genauso wie Sidney Prescotts Vater. Das war ja auch so eine Sache, wo ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich immer geglaubt, dass er quasi Ghostface ist, weil der verschwindet einfach. Ne? Der hat am Anfang diesen etwas fürsorglichen, aber dann auch wieder so ein bisschen, so total gleichgültigen Punkt, wo man dann sagt, ja, okay, der weiß genau, seine Tochter ist irgendwie gerade dabei, ihre Romantik und Sexualität zu entdecken, lässt sie dann aber mal für ein Wochenende alleine, fährt auf irgendwelche Business-Trips.
Mit dem offenen Fenster.
Und erst an dem Punkt, wo man dann weiß, okay, sie haben das Auto gefunden, ne, von ihm in der Nähe von Stus Haus, erst ab dann weiß man ja, okay, er kann es nicht sein.
Oder doch, er hat einfach nur da geparkt.
Genau, oder es ist eine Ablenkung, um Stu irgendwie verdächtig aussehen zu lassen. Das hätte ja auch noch sein können.
Ja, aus Kostengründen dann nicht. Ja, und gerade dieses auf die falsche Fährte spüren, dieses Mitraten, macht beim ersten Mal natürlich einfach einen super Spaß und man kommt einfach nicht auf diese Auflösung und sie ist dann halt brillant. Aber man feiert halt auch so viel anderes. Man feiert zum Beispiel auch diese Regeln, ne, die Randy dann erzählt, ne, wo sie sagen, ihr kennt doch die Regeln. Wie, welche Regeln? Die Regeln der Horrorfilme, ne? Da gibt's immer drei Regeln, ne? Die erste Regel ist, kein Sex. Hast du Sex, bist du tot. Was bei Jugendlichen, das führt zu Begeisterungsstürmen, ne? Also kein Sex, die zweite Regel. Kein Alkohol, keine Drogen. Damit wird er das zweite Mal mit Popcorn beschmissen, ne? Und die dritte Regel, die ist so ein bisschen waschi-wischi-waschi, da sagt er, man sagt nie, ich komme gleich wieder, weil man kommt nie wieder. Ne? Und dann sagt Stuart, ich hol mal Bier. Willst du auch eins? Ja, ich komme gleich wieder. Und das ist so clever, das macht er ja bewusst, dass er das sagt, ne? Aber ne, es ist so wieder, als wenn man dann weiß, wie der Film endet, dass er einer der beiden Killer ist. Das ist dann so wirklich krass. Und diese Regeln der Horrorfilme, die dann später in der Reihe, zumindest in Teil 2 und 3, werden die ja immer ergänzt. Ne? Dann im zweiten Teil die Regeln für Fortsetzungen und im dritten Teil halt dann, Trilogie. Und eine Trilogie hat dann immer diese Regeln. Und im vierten haben sie ja dann, da haben sie ja damit beworben, im vierten ist dann alles möglich. Dann gibt es keine Regeln mehr und so.
Wobei, jetzt um zum Original nochmal zurückzukehren, diese eine Regel, ne, mit der Jungfräulichkeit, die bricht er ja direkt. Ne? Und das macht auch wieder die Qualität von diesem Drehbuch aus. Neve Campbell, also Sidney Prescotts Charakter, hat ja Sex mit Billy Loomis. Kurz bevor sozusagen der große Reveal stattfindet. Und normalerweise ist es ja so, dass eben nur die Jungfräuliche überlebt in einem Slasher-Film. Und der Film bricht quasi mit dieser Erwartung, dass Sidney über die Klinge springen muss.
Ja, über die Klinge springen muss. Verstehst du, wie gut dieser Gag war? Über die Klinge springen. Aber wer nimmt ihr denn die Jungfräulichkeit, diesen Schutz in Anführungszeichen?
Naja.
Billy Loomis. Und das ist der Killer. Ne?
Genau.
Also, es ist wirklich, das ist so, auch ganz ehrlich, als nachdem, wo sie dann, wie geil, aber ich musste immer wieder lachen, nachdem die beiden sich erkennen halt, ne? Und danach sich, wie man das so macht, danach erst mal wieder anziehen. Unmittelbar. Wir werden erstmal 12 Stunden weg. Weißt du, aber nee, es ist auf jeden Fall, sind ja noch auf der Party. Es ist ja noch diese Party-Umgebung halt, ne? Und da fängt sie an, ja, ihm plötzlich noch Fragen zu stellen, mit dem, sag mal, wen hast du eigentlich angerufen? Als du hast doch einen Anruf frei, wenn du verhaftet wirst und so, ja, mein Vater, das kann nicht sein. Da habe ich gesehen, dass der Sheriff den angerufen hat. Ja, ich habe ihn aber angerufen, da ging er nicht ran und so halt. Da dachte ich mir, jetzt kommst du auf das? Weiß ich nicht. Jetzt fängst du an zu ermitteln, Miss Marple, nach dem Beischlaf? Nein, weißt du? Hätte ich doch unmittelbar davor geklärt, oder? Also, weiß ich nicht.
Das stimmt.
Oder hat sie gedacht, Mensch, dieser Loomis ist ja ein ganz wilder. Ne? Und so. Und dann, nee, ich fand das nur so irre, weil das so das ist so das postkoitale Gespräch, auf was man Bock hat. Weißt du?
Ja. Weißt du, was mich an diesen ganzen Szenen, die wir da am Ende des Films bekommen, am meisten immer irritiert hat, ist, dass Dewey so gut wie überhaupt nicht um seine Schwester trauert. Also wir wissen ja, dass die ein bisschen problematisches Verhältnis haben, aber als er sie da so am Garagentor hängen sieht, nachdem in einer etwas sehr unangenehmen Szene ihr Genick getestet wurde auf Steifigkeit, sieht man jetzt nicht irgendwie große Trauer in seinem Blick beziehungsweise in seinem Verhalten. Da hat das Drehbuch so ein bisschen geschludert. Ansonsten war es auch tatsächlich eine grandiose Idee von Wes Craven, am Ende Dewey nochmal zu zeigen, wie er nach dem ganzen Schlamassel, der sich dann da entfaltet, überlebt hat. Weil Dewey ist für mich auch eine immer der liebenswertesten Figuren. Er ist wie das pochende Herz von Scream.
Richtig, das noch gepocht hat, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber mich hat an der Szene viel mehr irritiert, dass ich mich frage, woran sie eigentlich gestorben ist. Also, sie hat ja versucht, durch die Hundeklappe aus diesem Garagentor rauszukommen. Dann hat man das Garagentor aktiviert, ist hochgefahren. Offensichtlich geht ein Garagentor auch hoch mit dem gesamten Körper eines Menschen dran. Also, das Ding kann offensichtlich 50, 60, 70 Kilo heben. So ein Garagentor in dem Fall. Ne? Aber woran ist sie denn gestorben?
Naja, am Genickbruch.
Das Ding würde ich doch im Leben nicht hochheben, oder?
Naja, das ist ein Slasher-Film, da musst du das einfach akzeptieren, dass solche Geräte zu solchen Kräften fähig sind.
Und dann musst du aber auch akzeptieren, dass Dewey da nicht so traurig ist, weil er ist gerade in Love. Ja, er hatte sich gerade in Gale, ne? Und er wird sich wahrscheinlich Fragen stellen wie, ach, wird das funktionieren? Ich, ein Mann aus der gehobenen Mittelschicht, sie, eine einfache Dirne vom Land, wird das funktionieren? Und so, weißt du? Der Mann ist in Love, der hat gerade zum ersten Mal auf einer Frau gelegen. Ne? Also jetzt mal ehrlich, weil der träumt doch nicht um deine Schuhe. Ja. Aber komm, ist doch auch so süß. Wo die Football-Hengste an denen vorbeifahren, um den Direx auf dem Footballfeld zu sehen. Auch wie clever. Und ich habe mir das ja schon immer gewünscht. Da hast du auch Bock drauf. Ne?
Sie spielen es aber dann auch wieder so perfekt, weil sie guckt ja hoch und sieht dann das Auto und sagt dann so, ich glaube, das ist das, wonach du gesucht hast. Und er dann, ich weiß nicht, was er sagt, aber er versteht es halt falsch, ne? Und sagt worauf ich immer gewartet habe.
Ja, das ist witzig, weil ich hatte, weißt du, bei Gail merkt man, dass sie am Anfang mit ihm nur so ein bisschen spielt, um Informationen von ihm zu bekommen. So der junge, trottelige Polizist, von dem sie dann so ein bisschen Infos kriegen kann für ihre Reportagen, aber dann anfängt, den doch witzig zu finden und so. Das ist immer so meine Hoffnung bei Frauen, dass sie mich witzig finden, weißt du. Ich schon mit dem Rest nicht, dann muss ich damit wenigstens, ne? Weißt du, gesagt, hallo, bin doch gut fürs Gefühl. Ne? Nein, aber das, ich nehme mir... Ja, genau. Hallo, guten Tag. Servus. Ich bringe dich bis zu 5-mal enttäuscht nach Hause. Wenn du bist auf einer Party schlecht behandelt worden, ich bring dich nach Hause. Ich bleibe. Tatsächlich nehme ich ihr das aber ab, dass sie dann wirklich was für ihn anfängt zu empfinden. Und das wirkt nicht gespielt halt, denn die kommen ja auch zusammen innerhalb der Reihe. Ne? Offensichtlich spielt die Reihe dann so ein bisschen ihr wahres Privatleben dann noch vorweg.
Ja, ne? Leider.
Die heiraten doch auch, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Genau. Tatsächlich, ja.
Aber den letzten Teil spoilern wir jetzt nicht, deswegen können wir über das Schicksal
alles gut sagen. Nein, aber sie heiraten zumindest auch in der ihre Figuren heiraten in der Filmreihe auf jeden Fall auch mal. Richtig. Und so. Aber was ich noch sagen wollte, Ghostface, ne? Ich mag das Ghostface-Design tatsächlich. Ich finde, das ist ja vom Scream, also da auch der Name, ne, von diesem Gemälde, ist es ja inspiriert. Aber es ist so ein schönes, ist auch ein passend gutes Halloween-Kostüm tatsächlich.
Ja, also der Schrei von Edward Munch, ne, stand hier Pate für diese Maske, die sozusagen alles ausdrücken kann, ne? Zwischen Furcht, Erstaunen, weiß ich nicht, Verlust, Trauer, alles kann man da reinlesen. Natürlich überhöht in dieses comichafte Design. Und ich glaube auch im Vorfeld des Films bei der Produktion suchte man wirklich ernsthaft über viele Wochen hinweg auch nach einem passenden Gesicht und kehrte dann halt irgendwann zu diesem Zufallsfund zurück, der wohl an einem der Drehorte auch gemacht wurde, durch einen der Location Scouts. Da hing nämlich, das konnte man auf einem Foto sehen, hing quasi über dem Bett hing diese Maske. Und dann versuchte man eben fieberhaft herauszufinden, wo die ihren Ursprung hatte, weil man nichts Besseres fand und die dann unbedingt verwenden wollte. Und mittlerweile ist das quasi das am besten verkaufteste Halloween-Kostüm, was es jemals gab. Also ja, halt William Shatner hat keine Chance mehr.
Den Gag wollte ich gerade bringen. Ich wollte gerade bringen, ob William Shatner irgendwann Kevin allein zu Hause nachgespielt hat. Und davon gibt es ein Foto und so, weißt du. Und dass man, also als Gag dahinter, die Halloween-Maske ist William Shatner. Ja, was ich immer noch total unglaublich finde, die hatten damals ja kein Geld, gerade beim ersten Film, und dann haben sie irgendwo eine William Shatner-Maske gefunden, die es offensichtlich gab in den 70ern, haben die weiß gemacht, haben Haare ein bisschen wuschelig oben drauf gepackt, und dadurch ist die Michael-Meyer-Maske entstanden, aber es ist William Shatner, und ich habe bis heute nicht rausfinden können, ob der dafür Geld bekommt. In irgendeiner Form. Meinst du nicht?
Nee, kann ich mir vorstellen, nein.
Ja, aber kannst du dir, aber wenn jetzt von dir eine Maske frei verkäuflich wäre, und ich nehme mir diese Maske und gründe damit ein Franchise, da musst du doch irgendwie beteiligt werden, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also solange der Name tatsächlich nicht offiziell damit in Verbindung gebracht wird, sondern immer nur in Bormos, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einen dicken Batzen Geld irgendwann mal bekommen.
Hoffe ich.
Der gute Bill, aber ich glaube, er braucht es nicht. Der hat genügend erfolgreiche Franchises wie TJ Hooker zum Beispiel gemacht.
TJ, ja, und der Tech War, Mann. Mach die nicht mal lustig, Mann. Tech War.
Die Buchreihe,
ne? Genau. Die Buchreihe, die Filme, die Serie. Ne, ja, wer weiß, was da noch, wenn das so weitergeht. Ne?
Die
ja,
Hörbücher, du hast die Hörbücher vergessen.
Die Hörbücher habe ich vergessen. DJ Hooker ist total super. Das ist so geil. Das ist, mein Gott, verdient er heute noch am meisten Geld mit, tatsächlich. Hm. Ja, aber ich finde es halt total faszinierend und ich bilde mir bei diversen Halloween-Filmen auch immer ein, wenn das Licht richtig fällt und Michael richtig guckt, dass ich da wirklich auch den guten William erkenne. Ne?
Ja,
klar. Aber nichtsdestotrotz, das Design von Ghostface ist super. Das mit der kombinierten, mit der Stimme, die wir ja immer nur am Telefon hören, das bin ich echt froh, dass der sonst nicht so quatscht. Weißt du, das wäre so ein bisschen hart. Und das wird uns ja auch in dem Film, es ist schon eine ikonische Horrorfigur und eigentlich so mit einer der letzten, die so geschaffen wurden. Weil, wenn du an Horrorfiguren denkst, denkst du halt immer an 80er. Denkst du immer an, ne, Freddy, Jason, Michael, was für eine Band. Und Pinhead noch und Chucky. Aber das ist alles 80er Jahre. Dann kannst du mir noch sagen, ja, 90er kannst du mir jetzt noch sagen, ja, gut, Candyman gab's noch. Okay, aber das ist jetzt nicht so eine große Horror, also für mich zumindest keine so große Horrorreihe geworden. Aber ansonsten, was gibt's noch für große Horror-Ikonen? Und da ist doch Ghostface schon fast das Letzte, oder?
Ja, und das Brillante daran ist, dass er ja eigentlich nicht wie die anderen Slasher-Figuren, die du jetzt gerade aufgezählt hast, funktioniert. Denn du kannst in jedem Film die Mörder sozusagen austauschen, weil ja genau das auch das Konzept ist,
ja,
an der Figur. Ja. Dass es genau immer andere sind. Ne? Und in den anderen Serien ist es ja dann doch meistens so, dass man immer darauf wartet, jetzt kommt gleich die Hand wieder aus dem Grab, hochgeschnellt mit dem Messer in der Hand oder so. Da weiß man also immer schon genau, es kann keine von den Hauptfiguren irgendwie sein. Und diese Verbindung mit der Murder Mystery, also, ne, mit dem Whodunit-Faktor, wer ist denn jetzt eigentlich der Killer, macht diese Scream-Reihe, glaube ich, noch mal attraktiver. Auch für Casuals, also für Leute, die nicht unbedingt sich einen Slasher-Film-Abend machen würden, außerhalb des Wohnzimmers, sondern die dafür ins Kino gehen. Und deswegen war natürlich auch dieser Film wahnsinnig erfolgreich und war bis 2008, also fast 12 Jahre lang, war er der erfolgreichste Rated R-Film in den USA, mit halt knapp über 100 Millionen Einspiel, also Domestic jetzt nur auf die USA bezogen.
Was kam dann 2008?
Die Frage habe ich befürchtet, dass du sie nicht stellst, aber ich habe mangels Recherche
weil du konkreten Datum genannt hast. Da muss ja irgendwas 2008 angekommen sein.
Aber okay. Meine Quelle konnte dann sozusagen nicht verifizieren, was danach passierte.
Weil da muss ja 2008 irgendwie ein R-Rated-Film rausgekommen sein, der das geknackt hat. Aber naja, gut. Aber das bedeutet ja, dass eigentlich Billy und Billy und Stuart, die beiden originalen Killer sind halt. Ne? Wir erfahren ja auch im Finale, dass sie auch für den Mord an der Mutter von Sydney, dass sie ermordet haben, ein Jahr vorher halt, und somit die ganzen Ereignisse auch angestoßen haben. Und alle anderen Killer und die unterschiedlichen, die wir in den nachfolgenden Filmen sehen, sind immer nur Nachahmer im Prinzip dieser Morde.
Das stimmt. Oder sie sind Familienmitglieder, die aus Rache handeln.
Ja, aber trotzdem Nachahmer.
Das sind immer Nachahmer,
Genau, das macht es natürlich da pauschal schon mal ein bisschen weniger cool, tatsächlich. Ja, aber dieser Moment, wenn sie Billy begegnet, ne, der vorher ja noch vermeintlich auch abgestochen wurde von Ghostface und dann auch blutet und so und auch so ganz theatralisch aufs Bett nach vorne wegfällt nach dem Coitus, was auch super gepasst hätte, ne, nach dem Sex, weil der Typ, wie er aussah, der hatte gewartet, ne? Also wie der aussah, hat er definitiv sich aufgehoben und so. Und deshalb, und unmittelbar danach stirbt er, es hätte alles so gepasst. Wäre aber auch ein Klischee irgendwie gewesen, wie vieles halt, ne? Und dass er es dann halt ist und der Moment, wo er sich offenbart, ne, als er mit der Pistole, die er dann auch freiwillig übergeben bekommt, Randy anschießt und noch mit dem, auf einmal hat er diese Box, ne, diese Stimmenverzerrer-Box, ne, und outet sich dann halt als der Killer. Na, dann rennt ja Sydney weg, begegnet Stuart, der auch verletzt scheinbar ist, aber der hat dann den Stimmenverzerrer, genau. Und somit wird klar, beide sind es halt. Ne? Und dann erzählen sie ja ihre quasi so ein bisschen ihre Geschichte. Sie machen so den James-Bond-Fehler, den Bösewicht-Fehler. Wir erzählen erstmal den Plan, ne? Und dann offenbaren die beiden sich, Sydney, und erzählen ja im Prinzip ja die Story halt, ne? Und dass sie halt in den Morden die Mutter ermordet haben. Und dann gibt's ja die große, große Frage, warum sie das tun. Ihr seid ja verrückt, ne? Und so. Da geht's die Frage nach dem Motiv, ne? Du willst ein Motiv, sie will ein Motiv. Es gibt kein Motiv. Da wird ja, sagt ja Billy, nein, es gibt kein Motiv. Das macht das Ganze ja so genial, ne? Die Leute wollen immer ein Motiv suchen danach, aber es ist doch viel gruseliger, wenn es kein Motiv gibt. Hm. Da hat er recht, was er sagt. Er sagt aber, im selben Moment relativiert er es aber, weil er sagt, aber andererseits, deine Mutter hat mit meinem Vater geschnackselt. Das finde ich immer so. Und, ne, und da, deine Mutter, deshalb, also da impliziert er ja, dass das der Grund war, warum ihre Mutter sterben musste.
Genau, also der Zuschauer kann sich quasi aussuchen,
ja,
welchen mir jetzt Glaube schenkt, weil sowohl das erste als auch das zweite Argument sind natürlich stichhaltig und würden auch die Dynamik zwischen den beiden erklären, beziehungsweise auch eine Motivation so komplett durchzudrehen. Und gerade in Slashern hat man ja auch häufig einfach Figuren, die einfach nur von Grund auf böse sind, ohne dass es eine psychologische Motivation gibt. Aber wenn man sie dann braucht, dann könnte man sozusagen auch die Geschichte mit ihrer Mutter glauben.
Genau. Und das versuchen die ja dann so als Story zu, dann, ne, dass dein Vater ist wieder da, den zeigen sie ihr dann ja, den haben sie irgendwie sich gecasht, den haben sie und sagen, dein Vater ist, dem schieben wir es in die Schuhe, ne? Der bekommt dann noch so ganz theatralisch diesen Stimmenverzerrer und das Handy irgendwie in die Jackentasche gesteckt,
genau.
Was ein kleiner Filmfehler ist an der Stelle, ne? Weil sie geben ihm beides ja und stecken ihn dann wieder in den Schrank und später rennt ja Sydney kurz weg und ruft die beiden an und dann hat sie einen Stimmenverzerrer kurz aktiv. Den dürfte sie aber gar nicht haben, weil der ja bei dem Vater im Schrank sein müsste.
Aber sie stürzt halt doch dann mit dem Regenschirm aus dem Schrank auf Billy.
Stimmt.
Also theoretisch passt es schon.
Dann war sie ja beim Vater im Schrank mit dem
Stimmverzerrer. Genau.
Richtig. Ah, stimmt, dann habe ich es gern. Das könnte derselbe Schrank gewesen sein. Ja, stimmt, das wird es gewesen sein. Und die haben dann halt ihren Plan, wie sie dem das alles in die Schuhe schieben, die ganzen Morde, die hier passiert sind. Und am Ende hat er sich selbst halt gerichtet und die beiden hätten nur schwer verletzt überlebt, weil er es halt übersehen hat, dass die beiden noch gelebt haben. Und dann kommt diese Szene, die halt einfach so unfassbar wehtut, wenn die sich gegenseitig so die Messer reinrammen, damit sie auch Verletzungen voneinander tragen. Und hier, du weißt ja, hier an der oberigen Stelle und oh, mach noch. Oh, auf drei und oh nein. Und gerade Stu wird ja richtig getroffen. Ne? Also
genau.
Der bricht.
Er tanzt ja noch quasi in der Performance. Also Matthew Lillard macht das ja auch perfekt. Wo das dann auch so ins Groteske einfach überhöht wird, ne? Wo er dann sagt, oh, meine Eltern werden so sauer auf mich sein.
Das ist voll super.
Weißt du?
Und das glaube ich ihm auch.
Das Blut aus dem Mund raus. Ja. Und du merkst, da kommt auch die Zeile her, die du am Anfang des zitiert hast, des Podcasts. Ne, mit dem Filme produzieren keine Mörder, sie machen sie nur kreativer. Das, ne, das ist ja auch in dieser Stelle. Und ja, du hast halt schon irgendwie den Eindruck, okay, die finden jetzt auch tatsächlich Gefallen daran, sich gegenseitig aufzuschlitzen und die Messer in die Körper zu rammen. Und genau, als ich das erste Mal im Kino gesehen habe, es tut wirklich weh.
Genau. Ja, weil man sich dann auch immer, man fragt sich ja bei diesen Filmen immer, was würde ich machen, ne? Wo würde ich hinlaufen und so? Das sind so diese klassischen Filmfehler.
Aber
die Leute rennen nach oben.
Ne? Eigentlich habe ich an dem in diesem Moment schon immer den Eindruck, Sydney kann jetzt eigentlich nur noch gewinnen, weil die sind so verloren in ihrem sich gegenseitig tatsächlich in Anführungszeichen anstacheln, dass da eigentlich nichts am Ende mehr bei rauskommen kann, außer dass Sydney halt irgendwie überlebt.
Ja, ja. Aber wie perfide dieser ganze Plan ist und wie der durchdacht der bis zu diesem Punkt auch gewesen ist, ne?
Ja, absolut. Das finde ich auch ganz spannend. Ich habe immer so eine leicht homoerotische Neigung zwischen den beiden, also zwischen Stu und Billy gemerkt. Weil Stu ja, er himmelt ihn schon so ein bisschen an, ne? Weil Billy ist ja der Macher, also er ist ja nicht nur der attraktivere, der charismatischere, der die verrückteren Ideen hat. Und Stu ist ja schon so ein bisschen der, ist vielleicht so wie Smee und Captain Hook, ne? Also
ja, der, tatsächlich
der, guter Vergleich, der ihn so ein bisschen an von auf dem Podest hebt, ne? Und sagt, ja, Meister, ich mache alles, was du sagst und so, gang ho.
Ja, das müssen die Scary Movie Macher auch gedacht haben, weil die haben das schon deutlich eingearbeitet in ihr Werk tatsächlich. Ja, aber das ist halt, wenn sich das Blatt dann halt wendet, ne, und gerade das blendet sich ja halt dadurch, dass du ja so verletzt bist, dass er selber ja nichts mehr hinkriegt, ne, der dann aber noch von Sydney quasi mit dem Fernseher getötet wird, ne. Ich hörte ja diesen großen Röhrenfernseher auf.
Ist auch geil.
Und Es ist auch so super, wenn er auf ihr draufliegt und sagt, ich habe ja immer schon ein bisschen auf dich gestanden. Ne, also da, ne? Und sie haut ihm dann in die Wunde rein, das ist ja auch clever, in die Wunde dann zu hauen, und dann schmeißt sie diesen Fernseher um, auf dem gerade so ein Bild von Jamie Lee Curtis im Pausenmodus ist halt, ne? Mhm. Und das knallt ihm halt auch drauf und er stirbt halt wie schon ein oder andere Gegner von Freddy in Freddy 3 halt, ne? Wo er auch richtig. Das Gesicht ins Fernseher gerammt wurde, genau, und so halt, genau. Ne? Ne, und das ist, ach komm, das ist so schön Meta. Da hat der Kevin, der Williamson sicher gesagt, Mensch, gut, jetzt brauche ich nur noch einen Regisseur, der mal was mit Freddy zu tun hat. damit das funktioniert. Wer war denn da der Regisseur? Ne, und so. Nee, und das ist so super auch, dass dann dazwischen ja Gail nochmal auftaucht und sich berappeln konnte, aber dann die Waffe nicht entsichert, weil sie auch mit Waffen keine Ahnung hat. Ne, und dann mit der gesicherten Waffe versucht zu schießen und ne, dann überwältigt wird, aber auch nicht getötet. Auch so ein klassischer Fehler, ne? Dass sie dann erstmal, auch guck an, jetzt liegen die wieder da zusammen, oh, ne? Warum sie da nicht gleich fertig gemacht haben. Richtig. Das ist so der typische James Bond. Ja, aber es war auch in der Hitze des Gefechts. Ne?
Ja, genau. Ja, wo sie dann wieder auf Dewey auf der Veranda zur Ruhe kommt. Genau, ja, damit sie dann am Ende nochmal ihren großen Auftritt hat. Und
ja, genau.
Und dann, ja, dann auch wieder dieser letzte Schreckmoment, den finde ich halt auch sehr, sehr nett, wenn Randy, Gail und Neve dastehen und dann sagt Randy doch irgendwie noch, das ist genau der Moment, wo der Killer ein letztes Mal hochschreckt.
Ja. Und das passiert, Billy geht nochmal nach vorne, also wacht nochmal auf, will sie angreifen, Sidney erschießt ihn, also auch richtig Schott in den Kopf und sagt, nicht in meinem Film oder nicht in meiner Geschichte, sagt sie.
Genau.
Großartig. Und das ist auch schön, dass der Film dann endet ja mit der mit dem Ankunft der Polizei und mit dem Wegbringen der ganzen Leichen und so, aber es gibt da nicht diese typische Szene, die so Horrorfilme haben, dass dann am Ende gibt's noch mal den Shot, dass dann der Killer überraschend, weiß ich nicht, aus der Dusche rausspringt oder so halt, ne? Auf die Kamera zu, weißt du?
Und ja, oder die Maske liegt nicht noch auf dem Küchentisch und es gab einen Tropf drauf oder sowas.
Es gab noch einen dritten, oder weißt du, heute hätte man wahrscheinlich sowas gemacht, dass Randy da noch ganz verrückt irgendwo sitzt oder so, weißt du, und er ist der Dritte oder irgendwie sowas halt, ne? Also was so auf eine Fortsetzung hindeutet, obwohl ja, wie du schon auch gesagt hast, die ja relativ schnell dabei waren, eine Fortsetzung auch gedreht zu haben von diesem Film.
Ja, das stimmt, also weil der halt eben so dem immens erfolgreich war und das zweite Drehbuch als Outline ja sozusagen schon feststand. Und ein witziger Fun-Fact, nur um es nochmal zu erwähnen, dein großer Held Cotton Weary hätte eigentlich in Scream 2 auch einer der Mörder sein sollen.
Das wäre aber nicht, da weiß ich nicht, das finde ich zu weit hergeholt, da hätte ich mir lieber jemanden von Roseanne geholt oder so aus dem Cast, weißt du, also um jetzt ganz absurd zu sein. Weißt du, was ich total faszinierend finde, dass Wes Craven, wir haben ja schon drüber geredet, dass er ja nicht das Mastermind so richtig dahinter war, aber es sich auch viel in seinem Sinne gefügt hat. Ne? Aber dass das so stark auch mit ihm für mich zumindest assoziiert wird und dass er noch wirklich, er hat ja wirklich er hat ja drei weitere Scream-Filme als Regisseur gemacht. Ne? Ja. Er ist ja von 2, 3 und 4 immer noch der Regisseur gewesen. Krass eigentlich, ne? Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er wirklich die ganze Reihe bis jetzt auf den, na gut, aus verständlichen Gründen. Also er ist der Reihe dann durchaus treu geblieben. Also er scheint, gut, das hat ihn endgültig, das hat diesen Begriff wieder endgültig salonfähig gemacht, Wes Craven präsentiert. Weißt du? Oder von Wes Craven, ne?
Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass Teil 3 durch den Wechsel des Drehbuchautors nicht so geworden ist, wie Kevin Williamson sich das gewünscht hätte. Und dass Teil 4 dann mehr dieser Vision entspricht, die Kevin Williamson ursprünglich hatte. Das hatte aber Konflikte einfach, ne, in den Verpflichtungen, die Schauspieler, also Neve Campbell und Kevin Williamson zur Zeit hatten. Deswegen musste beim dritten Teil sozusagen dann jemand anders, Aaron Kruger hieß der, witzigerweise, wie Freddy Krueger, einspringen als Drehbuchautor. Und der hatte halt nur wenig Wissen um das Franchise und offensichtlich konnte auch Wes Craven da nicht wirklich sehr gut eingreifen. Also von daher, man kann die 4 Filme oder die 5 mittlerweile sich durchaus alle mal durchgucken, aber es wird keiner wieder diesen ikonischen Grad erreichen wie der erste Teil.
Ich habe von dem dritten kann ich mich an überhaupt nichts erinnern. Also nee, gar nicht wahr. Ich kann mich an eine Szene erinnern, nämlich dass Jay und Silent Bob in einer Szene zu sehen sind. Das ist das Einzige, was ich mit dem dritten Teil assoziiere, sonst gar nichts. Beim zweiten ist es ja wenigstens noch, dass ich mich an Sarah Michelle Gellar halt groß erinnere. Und es war halt schon sehr clever, diese ganzen, es hat ja diese Scream Queens in den 90ern wieder so hervorgehoben, wo man dann halt zeitgenössische Schauspielerinnen genommen hat, ja, und die dann halt, ne, ich kann mich noch an diese Badezimmer, es gab so Promobilder dazu, wo die dann alle irgendwie blutverschmiert im Badezimmer in so weißen Klamotten standen und so, die ganze Frauenbande der 90er, die ich dann, weißt du, das war wirklich ein hartes Jahrzehnt für mich, Thilo. Das war nicht einfach für meine Adoleszenz.
Ja, also das merke ich. Ja. Das beschäftigt dich 20 Jahre später immer noch.
Ja, da habe ich schon gesagt, ich werde 2022 da nochmal drüber reden müssen. In 24 Jahren muss ich nochmal drüber reden. Es ist so absurd, wenn man überlegt, wie lang das her ist. Nein, aber es ist halt wirklich ein unfassbar starker Film mit einem unfassbar starken Cast, unheimlich tollen Twists, den man auch zum x-ten Mal gucken noch wirklich abfeiern kann. Und es ist einfach der wahrscheinlich mit so der perfekte Halloween-Film, den, also außer abseits von Halloween, den zu gucken. Und der Film hat was so in diesem Horrorbereich auch oft dann so war, man hat nie das Gefühl, so einen billigen Film zu sehen. Genau. Weißt du, das Production Value, 15 Millionen ist ja jetzt auch nicht so eine absurd große Summe, 15, 16 Millionen ist jetzt, ne? Und man hat aber nicht das Gefühl so, wie man dann, weißt du, wie man dann später auch in den anderen Horror, großen Horrorreihen hatte, wo die immer von vornherein so ein Entschuldigungsschild dran hatten, weil sie zu wenig Geld hatten. Und dann, wo sie gesagt haben, ja, jetzt der Charakter muss halt einen Kampf gegen den unsichtbaren Freddy machen, weil wir haben kein Geld, irgendwas anderes zu inszenieren, also muss der Schauspieler gegen einen unsichtbaren Freddy kämpfen und sowas, weißt du, wo man sagt, hey, wir haben, da hast du ja permanent einen Audiokommentar laufen vom Regisseur, der sagt, entschuldigen Sie bitte, wir hatten aber kein Geld, ich bin untröstlich. Das ist ja super.
So 90 Minuten. Sagst du Star Trek 5 gerade?
Das war eigentlich bei Postman. Angeblich gibt doch den Gag bei den Simpsons, dass Postman da läuft und im Hintergrund hast du Kevin Costner, der permanent sagt, es tut mir so leid, entschuldigen Sie bitte, ich verspreche, ich mache es auch nie wieder. Und sowas wäre da auch gut, weil diese Filme natürlich oft billig oder günstig zu machen waren, aber trotzdem halt einfach das Vielfache von dem Geld eingespielt haben.
Ja, deshalb gab es ja auch so viele. Das ist ja immer noch so. Also ich glaube, die Investitions zu Return on Investment, so heißt es, Verhältnis, das ist bei keinem anderen Genre so extrem wie bei gut gemachten Horrorfilmen, sagen wir es so.
Komödien vielleicht noch?
Ja, wenn du Glück hast. Aber also Horrorfilme kann man ja meistens ja? mit Leuten drehen, die nicht besonders erfolgreich sind, die einfach nur gut aussehen und die jung sind. Uh-huh. Und bei einer Komödie brauchst du normalerweise auch immer einen Star oder ein Zugpferd oder jemand, der halt wirklich zieht. Und das ist dann manchmal doch etwas teurer als diese 5 bis 10 Millionen, die man in einen guten Horrorfilm investiert.
Ja, Humor ist auch schwer zu schreiben tatsächlich. Ja, ne, weil muss ja so ein bisschen massenkompatibel sein, dass das viele feiern und viele gut finden, dann muss der auch in Übersetzung noch funktionieren und so, ne? Mhm. Ja, das ist bei Horror, bei so dem klassischen Slasher ist das natürlich einfacher halt, ne? Denn im schlimmsten Fall sagst du hier, was ist denn aus der Kulisse vom Camp Crystal Lake geworden? Kann man da noch irgendwie hin? Ne, und so, dann hast du schon mal eine Location, die kann ja nicht so teuer sein, ne? Dann holst du dir noch, den Pinhead-Darsteller, sagst, hat der noch ein Telefon, wo man anrufen kann, ne? Holst du Doug Bradley und so.
Dann stellst du noch Macaulay Culkin hin.
Ja, ich sag dir, vielleicht googeln die das auch so. Vielleicht sitzen da Produzenten in Hollywood und sagen so, 80er Jahre Horror-Ikone, deren Telefon noch nicht abgeschaltet wurde. Hier, da ist die ganze Bande, die rufe ich an.
Vielleicht also spätestens seit Expendables kann man sich das durchaus vorstellen, dass es im Horrorgenre auch so mal stattfindet.
Du hast einen Anruf auf dem AB. Dolph, wenn du mich nicht sofort zurückrufst, rufe ich Seagal an. Weißt du?
Oder Jean-Claude.
Pass auf, ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft. Weißt du? Du hast 5 Minuten Zeit, mich zurückzurufen, sonst rufe ich, weiß ich nicht, Michael Dudikopf an. Das wäre super. Schlecht. Nein, aber wie gesagt, man muss das erstmal schaffen, ein da totgelaufenes Genre wieder neu zu beleben, es neu zu bereichern, es quasi auch ins neue Jahrzehnt zu holen, durch so ein bisschen so diesen, ja, auch ein bisschen Zynismus, MTV war ja 80er, aber so dieses diese 90er-Jahre-Schick irgendwie reinzukriegen.
Ja, ne? Ja, allein die Geschichte mit den Handys. Also, ne, dass du sozusagen aus deinem Haus angerufen wirst von einem Mobiltelefon. Das war ja bis zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 90er, bauten ja jahrzehntelange Filmtwists immer darauf auf, dass du eben nur Festnetzanschlüsse hattest, von denen du kommunizieren konntest. Und auf einmal war das halt möglich, dass sich jemand im Wandschrank versteckt und mit dir telefoniert.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil hätte man den Film ein Jahrzehnt vorher gedreht, hätte man gesagt, Leute, wir haben noch Zeit, das nächste Haus sind nur 40 Meilen entfernt,
von dem der angerufen hat. Die nächste Telefonzelle ist noch 500 Meter weg.
Ja, ja. Also, du weißt das, so nach dem Motto, mein Gott, solange er noch klingelt, steht er noch unten. Mhm. Weißt du?
Genau.
Ja, stimmt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt sogar. Ja. Faszinierend, echt. Ja, nein, Scream ist toll. Scream ist einfach wirklich, gehört eigentlich auf jeden Halloween-Filmabend gehört Scream, finde ich.
Genau. Auf jede Schocktoberliste, um wieder den Kreis zu schließen zum Beginn des Podcasts.
Egal wie man sieht. Ja, richtig, richtig. Tatsächlich. Hast du mal, aber die ganz kurze, die Scary Movie-Serie, die Scream-Serie. Ich habe da nur die Pilotfolge gesehen, fand die zwar okay, aber es hat mich nicht gebast, das weiterzugucken. Ich fand auch die Maske, dieser, weißt du, ein bisschen schwierig und weiß nicht, du hast ein paar Folgen gesehen,
ich, ne, aber nur, bist auch nicht, wie gesagt, gegeben, 4, 5 Folgen geguckt. Mhm. Aber nur, weil man das so wegsnacken kann und die Besetzung nett anzusehen war. Aber ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben.
Ja, ich habe gesehen,
ich guck dann lieber das Original zum 30. Mal.
Richtig. Das ist besser. Ich habe tatsächlich gesehen, die haben sogar 3 Staffeln gehabt und musste sogar lachen, weil die 3. Staffel als Reboot der Serie schon gesehen wurde. Ja. Faszinierend tatsächlich. Also man braucht auch keine Komplettbox von der Reihe, finde ich. Also mir reicht Teil 1 und vielleicht Teil 2. Ne? Weil ich finde in Teil 2 zumindest, dass Randy noch einen größeren Part bekommen hat, auch wenn der dort endete, zumindest teilweise, auch das war ja eine super, haben sie eigentlich ganz gut gelöst, später, indem er, also er stirbt ja im zweiten Teil, aber im dritten taucht er dann ja nochmal in Form von Videoauftritten quasi. Video. Und, ne, er hat uns noch so klassisch, die Regeln für das Ende der Trilogie, und da hat er uns Videos gemacht für den Fall, dass er stirbt. Und so, ne? Heute werden es Podcast-Aufnahmen. ja. Na gut, Thilo, ich glaube, da sind wir durch mit Scream, oder?
Ja, würde ich auch sagen, Gregor. 2 dicke Daumen hoch.
Ja, definitiv. Ganz dicke Daumen. Und euch wünschen wir ein Happy Halloween und gruselt euch schön und feiert und guckt Horrorfilme. Das ist immer gut. Thilo, dir sage ich ganz vielen lieben Dank.
Und ich bedanke mich bei dir mit einem fröhlichen Pumpkin-Grinsen.
Sehr schön. Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.